Herzlich willkommen zur Donnerstagsfolge von Football Quark. Wir haben gerade den unglaublich kreativen Spruch gebracht, es gibt Quark zum Frühstück, weil es ist richtig früh, es ist 7 Uhr morgens, es ist 7:03, wir sind quasi pünktlich und jetzt schon live auf Twitch und auf live auf YouTube. Und gerade sieht es so aus, als wenn es tatsächlich läuft, aber wir wollen es nicht beschreien. Mein Name ist Torben Dill, mir gegenüber sitzt der wunderbare Tobias Dannenberg mit hellblauer Chargers-Cappy. Weil er seine Haare nicht machen wollte, glaube ich.
Der wunderbar. Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Das ist auf jeden Fall wahr. Es war zu früh. Ich habe es gerade so geschafft, die absoluten Basics im Badezimmer zu finishen und dann hier halb schlafend noch ins Büro zu torkeln. Mit einer Tasse Kaffee, die schon wieder leer ist. Warum ist sie schon wieder leer, Torben? Scheiße.
Weil die erste Tasse Kaffee richtig früh lag. Die geht einfach so richtig durch. Die geht einfach nur rein. So. Und in 20 Minuten musst du aufs Klo.
Ja, die wird direkt... Und du denkst dir, war das ein Espresso? Nein, das war irgendwie ein Riesenpott Kaffee, aber du hast ihn genauso schnell getrunken wie ein Espresso. Ja. Naja, egal. Der eine reicht erstmal für die Aufnahme des Podcasts und danach muss ich mich wieder
hinlegen,
sozusagen neu aufladen. Mit einem neuen, hinlegen. Nee, dann kommt der neue Kaffee. Ich probiere was aus. Ey, vielleicht bin ich da voll late, weil ich tatsächlich gehört habe, dass das ein Trend in diesem Sommer war. Ich hab das noch nie ausprobiert. Ein Tonic Espresso. Hast du das mal getrunken?
Nee. Aber Tonic ist ja das Trendgetränk in irgendeiner Form. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man jetzt versucht, halt alles damit zu mischen.
Ja, und das weiß gar nicht, den Futon-Podcast der Zeit oder so, wie ich das gehört habe. Ja, ich bin eigentlich schon wieder out, aber ich sag hier mal Espresso-Tonic beim Gegenwartscheck oder wie auch immer. Und ich so, der habe ich noch nie gehört. Und dann hatte ich zu Hause nur so ein Ginger Ale, das habe ich mal ausprobiert, das war ganz okay, aber ich glaube, mit Tonic ist besser, weil Ginger Ale ist so süß. Und den habe ich mir erst dann gekauft. Das heißt, mein zweiter Kaffee wird heute ein Tonic Espresso. Ich werd dir schreiben, wie der war.
Ja, das würde...
Ob sich das lohnt oder ob das so ein Hipster-Getränk ist.
Das würde mich tatsächlich auch interessieren. Einfach aus dem Grund, weil ich sowas spannend finde. Das aber jetzt ist eine wichtige Frage, Nutella mit oder ohne Butter? Ich weiß nicht, ob das ist jetzt natürlich so eine Frage, ob wir diesen Podcast weiter gemeinsam führen können oder nicht.
Ich bin mir irgendwie sicher, weil ich die exotische Antwort darauf parat habe, dass wir vorab festlegen sollten, dass wir den Podcast dann trotzdem weiterführen. Aber ich esse das mit Butter. Ich esse das mit Butter und frag mich nicht warum. Aber es ist mit Butter.
Ich kenne mittlerweile zu viele Menschen, die das mit Butter essen und würde, glaube ich, meinen Bekannten- und Freundeskreis um 70% halbieren. Also um 70% halbieren. Morgens darf man sowas sagen.
Es ist früh. Ja. 70%. Nice. Es ist früh, Torben, alles ist gut. Ja, ich weiß nicht, weil irgendwie Butter gehört unter alles und dann irgendwann gehörte das halt auch mal unter Nutella. Jetzt kann man eine Frage stellen, ob man überhaupt Teller essen sollte.
Das sollte man für die Gesundheit wahrscheinlich sowieso nicht tun, aber
Nutella ist geil. Ich habe mal so einen Querschnitt von einem Nutella-Glas gesehen. Kennst du das? So ein Bild von einem Querschnitt vom Nutella-Glas, wo du dann siehst, was da so drin ist und das ist einfach nur so Palmöl ohne Ende und Schokolade ist, glaube ich, auch irgendwo so für ein
Ja, das 1%. Ding ist halt, ich zu dieser ganzen Butter- oder Nicht-Butter-Thematik, ich esse es ohne Butter, weil ich bin ja ein richtiger Mensch. Habe aber die Tendenz dazu, mir da Gouda-Käse draufzulegen.
Das ist, oh mein Gott, was? Ja. Das ist so viel perverser.
Ja, aber Gouda. Ist richtig geil.
Jung oder mittelalt?
Jung.
Welche Gouda? Jung.
Ja, ist richtig viel. Also, das haben mir richtig viele Menschen schon gesagt, dass es richtig widerlich ist, aber die haben es einfach noch nicht probiert.
Das ist richtig pervers. Ey, was geil ist Marmelade mit Käse. Aber das ist jetzt, glaube ich.
Das stimmt, das steht da. Sorry, aber schön, Marmelade und Käse gehört auch einfach zusammen. Kann man mir erzählen, was man will. Aber das Prinzip ist das gleiche. Du verbindest etwas Süßes mit Käse. Und das ist geil. So bin ich nämlich damals drauf gekommen. Weil Käsebrötchen.
Ich habe an Torben gedacht.
Ja, Käsebrötchen waren halt immer voll teuer.
Ich patsch da mal Scheibe Käse.
Ja, das deswegen.
Das stimmt.
Lass uns anfangen.
Okay, also Fazit der ersten Minuten, das möchte ich ganz kurz festhalten. Ich berichte dir nachher, wie ein Brötchen schmeckt, wo Nutella ohne Butter mit Gouda drauf
das
ist,
wie geil,
das schmeckt. Alter. Und dazu, wie der Tonic Espresso gemundet hat. Also die Kombi, von der berichte ich dir nachher.
Ey, bitte, sag dann bitte, sei ehrlich zu dir selbst und der Community, dass es schmeckt. Was anderes kann ich nicht akzeptieren.
Okay. Was anderes kann ich. Okay. Na gut, ich, Tom.
Ich würde normalerweise ist die Donnerstagsfolge ja grundsätzlich rein NFL. Ich würde hier aber gerne einen Football-Quark-TV-Tipp einfach mal reinbauen. Weil am Samstag, man kann dieses Wochenende total viel Football gucken. Am Samstag um 15 Uhr wird das Spiel Dresden gegen Saarland auf Sport 1 gezeigt. Und am Sonntag kann man theoretisch den ganzen Tag Football gucken, weil ab 14.45 Uhr beginnt das ELF-Finale, welches in Düsseldorf ausgetragen wird, der Hamburg Sea Devils gegen Frankfurt Galaxy. Und danach beginnen ja sozusagen ab 19 Uhr die NFL-Spiele und 19 Uhr und 22.25 Uhr. Das heißt, man kann theoretisch sich ab 14 Uhr vor den Fernseher fläzen und liegen bleiben. Das ist mein Football-Quark-TV-Tipp fürs Wochenende.
Ja, gibt es was Besseres, als den ganzen Tag Football zu schauen. Und natürlich, ihr müsst mal schauen, wenn ihr Teams in der Nähe habt, ganz viele, egal welche Liga, bieten halt auch Livestreams an. Also da kann man auch reinklicken. Also wenn ihr da irgendwie regional, lokal unterwegs seid und habt Bock, euer Team zu supporten, schaut mal, ob die einen Stream anbieten, ob die Gegner von dem Team einen Stream anbieten. Das ist eigentlich schon, ja, ich würde sagen, gang und gäbe, oder? Dass man die Spiele streamt, weil man Videoaufnahmen macht, die man dann austauscht.
Ab der zweiten Liga ist es sogar Pflicht. Also ab der zweiten Liga müssen die Teams Livestreams anbieten. Viele Teams, die auf jeden Fall Ambitionen haben, bieten es auch schon in der dritten Liga an. Und ich weiß beispielsweise, die Invaders bieten einen ziemlich fetten Livestream an. Also da habe ich in der ersten Liga schon schlechtere Livestreams gesehen. Also Audiocoop aus Emmerke machen das echt gut. Muss man denen sagen. Kurze Werbung hier am Rande.
Stream kann man immer wirklich gut schauen. Ja, und es kommentiert, glaube ich, auch immer irgendwer anders. Ehemalige Spieler, letztes Mal war es Björn Thies. Er hat das richtig nice gemacht. Mit dem haben wir beide zusammen gezockt. Legende in Hildesheim, würde ich sagen.
Ja. Mindestens. Also Legende ist quasi untertrieben bei dem Mann. Also gibt's keine zwei
Meinungen. Steigert man Legende. Der Mythos vielleicht? Der Mythos?
Hier kommt die NFL.
Fangen wir mit den News an. Was ist passiert von Dienstag auf jetzt?
Naja, wir wissen jetzt zumindest schon mal zwei wichtige QB-Entscheidungen für Woche 3. Wir wissen, dass Tua nicht spielen wird. Seine Rippenverletzung ist scheinbar doch zu ernst. Das heißt, Jacoby Brissett wird starten in Miami. Aber was das für einen Unterschied macht, das haben wir ja schon ausdiskutiert. Also ich sag mal, es ist eine Situation in der Liga, wo es in Anführungsstrichen weniger schlimm ist, wenn der Backup aufs Feld muss. Oder was meinst du?
Bei Brissett und Tua, ja. Also ich glaube, der Unterschied ist einfach vom Leistungsniveau, was sie gebracht haben, zu gering. Also ich glaube nicht, dass Brissett so viel schlechter ist, jetzt wenn er von sich auch eine Woche darauf vorbereiten kann zu starten. Weil der hat schon bewiesen, dass er Football spielen kann. Und Tua war jetzt nicht überragend.
Ja, sehe ich genauso. Also da müssen die Miami Dolphins-Fans noch nicht in Panik-Mode geraten, vor allem mit der Defense. Aber es ist eine News, Tua wird nicht spielen. Es ist ärgerlich für das Team, weil insgesamt sich der Rebuild ja doch dann um Tua rumherum aufbaut. Ja, und Fields wird starten, Tom. Das freut dich doch bestimmt. Nach deiner brennenden Rede auf Fields letzte Woche, warum er nicht starten sollte. Startet er jetzt und Andy Dalton nicht. Andy Dalton ist auch verletzt, Andy Dalton ist raus.
Ja, ich muss halt sagen, dass ich immer noch der Meinung bin, dass man zumindest Coach Nagy jetzt nicht mehr vorhalten kann, dass er Andy Dalton hat starten lassen, weil Fields nichts gezeigt hat, was jetzt den Unterschied zu Dalton ausgemacht hat. Und das ist weiterhin meine Meinung, bis Fields mir sagt, zeigt, hey, ich bin auf jeden Fall ein Dual-Threat-Quarterback und ich mache keine Fehler. Und da bin ich gespannt. Ich bin gespannt auf so ein Debüt. Also.
Meinst du, Dalton ist wirklich so ernst verletzt oder das ist jetzt eine bequeme Ausrede, zu sagen, hey, ja, der ist verletzt, deswegen, sorry Leute, ich muss jetzt Fields starten lassen, ich habe hier gar keine Wahl, oder? Könntest du das vorstellen, dass das so eine Geschichte ist?
Ich glaube, dafür setzt für solche Spielchen sitzt Matt Nagy nicht sicher genug in seinem Coachingstuhl. Also ich glaube, der hat tatsächlich eine Menge zu verlieren gerade. Also wenn ich einen Hot Seat schreiben müsste, dann wären es wahrscheinlich Zach Taylor von den Bengals und danach wahrscheinlich Matt Nagy. So, also an Coaches, die schnell, also vielleicht sogar in der Saison entlassen werden. Also mal gucken.
Oder vielleicht Urban Meyer. Es wurde jetzt irgendwie geleakt, wie er zu einem anderen gesagt hat, oh, jedes Game in der NFL ist wie jede Woche gegen Alabama spielen.
Ja, aber das wäre ja gut. Ist dann,
das taffeste College-Team, gegen das du zocken musst.
Ja, aber das wäre, dann heißt es aber auch, jede Woche in der NFL ist ein Highlight und für ihn total cool. Man feiert ja solche
Spiele. Ja, das kann man interpretieren, wie man will. Das kann man interpretieren, wie man will.
Ja, deswegen...
Ja, ansonsten, hast du noch irgendwas...
Ja, nee, also ich habe sonst Bradley Chubb ist auf Injury Reserved. Das habe ich gestern Abend noch gelesen. Von den Denver Broncos.
Ich glaube, Verletzung. Ja, wenn wir alle Verletzungen durchgehen, dann reden wir ganz schön lange.
Eben, deswegen. Also.
Das sind leider so viele. Und ist alles ja noch nicht endgültig. Wer jetzt auf so einer Liste steht, je nachdem welche, es kann sich alles noch ändern. Questionable ist immer so ein Status. Da muss man dann schauen. Game Day Decisions. Da braucht man jetzt gar nicht groß rumspekulieren, aber bei Fields und dass Fields startet und dass Tua nicht startet, das ist safe, deswegen kann man das hier, denke ich, erwähnen. Und ja, dann lass uns zu den Predictions kommen, oder? Was meinst du?
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit Donnerstag an. Das ist also Panthers gegen Texans. Ja.
Genau, Donnerstag. Panthers gegen die Texans. Also hier muss ich sagen, dass mir die junge Defense der Panthers letztes Mal einfach zu gut gefallen hat. Dann die Tatsache, dass Tyrod Taylor nicht starten wird, sondern David Mills. Das macht es für mich jetzt ziemlich einfach, mit den Carolina Panthers zu gehen. Sam Darnold und Joe Brady scheinen zusammen zu funktionieren. Da mache ich mir eigentlich herzlich wenig Sorgen, dass die Panthers das nicht nach Hause holen.
Ja, also ganz ehrlich, alles außer ein Panthers-Sieg wäre hier eine krasse Überraschung. Weil ich habe noch gar kein Vertrauen in Mills. Die Panthers stellen gerade die beste Defense der Liga, jedenfalls statistisch gesehen. Nach zwei Spielen ist das natürlich nicht so aussagekräftig. Aber sie machen halt auch einen guten Eindruck. Und gerade offensiv wirken sie so, als hätten sie einen Plan. Und das ist, finde ich, halt schon ultra viel wert. Deswegen ganz klar, Sieg Panthers.
Ja, also das wäre mir für ein Ü-Ei auch zu krass hier an dieser Stelle. Damit würde ich nicht gehen. Ja, die Sonntagsspiele, Torben. Die Sonntagsspiele. Die Colts gegen die Titans.
Colts gegen die Titans. Ich persönlich kann mir hier vorstellen, dass die Colts es packen, weil ich die Colts für ein sehr gut gecoachtes Team halte. Die haben immer einen guten Gameplan. Die werden immer, glaube ich, enge Spiele liefern, weil ich weiß, sie für sehr gut gecoacht halte von Frank Reich. Ich gehe hier trotzdem mit den Titans, weil ich sie einfach für besser halte und mir nicht vorstellen kann, dass die Colts über vier Quarter ein Mittel gegen Tannehill und Henry finden. Das muss ich für mich so sagen. Und deswegen sage ich Sieg Titans, auch wenn es der Favoritenpick ist. Und ich mir zwar durchaus vorstellen kann, dass es knapp wird, dass es vielleicht auch so ein Spiel ist, was bis zum vierten Quarter knapp wird, aber am Ende des Tages gewinnen hier die Titans.
Außerdem wären wir ja ziemlich miese, in Anführungsstriche gesetzte Experten, wenn wir jedes Mal den Underdog-Pick nehmen würden, weil das wäre auch ziemlich dumm. Man darf mal 1-2 einstreuen und sagen so, ah ja, guck mal hier, das Spiel, das könnte diesmal wirklich der gewinnen, aber ich glaube, man darf auch mal den Favoriten nehmen und ich gehe hier auch mit den Titans. Ich glaube, die Offense, die hat so ein bisschen ihren Rhythm gefunden oder zumindest sie haben Derrick Henry gefunden und ich glaube, die die schwache Titans-Defense wird gegen die Colts zumindest so gut halten, dass die Offense der Titans das Ding nach Hause holt. Das hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wie fit ist Carson Wentz, spielt Carson Wentz überhaupt? Und sobald da Jacob Eason irgendwie aufs Feld läuft, dann kann man schon gar nicht mehr gegen die Titans setzen, solange bis er mir das Gegenteil beweist. Und ich frage mich, ob endlich mal ein Receiver bei den Colts absteppt. Das wäre auch mal ganz nice. Also wenn, dann gegen die Secondary von den Titans, da hatten wir letztes Mal echt ein paar Misskommunikationen, die sind nicht ganz so gut. Wenn dann hier, Pascal, Pittman, na, vielleicht haben die ja mal ein Breakout-Game für die Colts, aber wie gesagt, hängt auch davon ab, wer da unterm Center startet.
Ich muss bei den beiden, gerade bei den beiden, also bei Pittman und Pascal, immer wieder sagen, ich habe von denen noch nie zwei Spieler am Stück wirklich gut gesehen. Also sie haben halt mal so ein Spiel, wo sie halt ein 100-Yard-Game haben und mal haben sie dann wieder die Woche danach, wenn ich sie dann bei Fantasy gepickt habe, holen die 10 Yards. Also Pittman ist so ein Beispiel dafür, den hatte ich letztes Jahr.
Das sind aber auch irgendwie so, Colts Receiver sind auch immer, wenn man sich die Start-ups, Sit-ups der NFL anschaut, die sind nicht bei den Start-ups, aber die sind so unwichtig, die sind nicht mal bei den Sit-ups. Weißt du, was ich meine? Die werden einfach gar nicht erwähnt. Das ist,
Colts Receiver starten lassen. Ich glaube, für die Colts interessiert sich einfach keiner, seitdem Peyton Manning da weg ist. Und Andrew Luck da auch nicht mehr ist.
Wobei das eigentlich eine echt gute Organisation ist. Also ich glaube, so insgesamt sind die echt gut aufgestellt. Der Laden läuft ganz gut. Aber ja, mir geht's ähnlich. Also ich will jetzt nicht sagen, also ich kriege irgendwie relativ wenig von den Colts mit, sagen wir es mal so. Ne? Man kann sich natürlich nicht für alle 32 Teams begeistern. Das ist nicht so, dass ich die Colts nicht mag, aber ich habe das Gefühl, ich kriege einfach wenig mit.
Ja.
Okay, deswegen. Tom, kommen wir zum nächsten Spiel. Chargers gegen die Chiefs.
Es tut mir leid, ich muss hier tatsächlich für die Chiefs sein. Ich glaube, dass die halt erstmal die Niederlage von letzter Woche gegen die Ravens wieder gut machen wollen. Ich halte die Chargers für ein gutes Team, glaube aber, dass sie diese Offense nicht in den Griff kriegen. Der Chiefs, also wir haben sie ja bei Baltimore gesehen, die es unglaublich gut geschafft haben, die Explosivität von Tyreek Hill einzugrenzen. Und das hat natürlich auch Räume geschaffen für Kelce. Kelce sorgt aber nicht für den schnellen Touchdown, sondern der führt dich halt langsam übers Feld. Tyreek Hill ist halt der Spieler, der dann dafür sorgt, dass du halt relativ schnell scoren kannst. Deswegen sind die Chiefs halt auch so gefährlich, weil sie beides in ihrer Offense haben, zusätzlich zu Mahomes, der sie unglaublich gut bedient. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Chiefs zwei Spiele am Stück verlieren. Und deswegen gewinnen sie halt auch für mich gegen die Chargers, egal wie gut die Chargers spielen. Also so ein Shootout, da haben wir, glaube ich, dass die Chargers mitgehen können, aber am Ende ist es halt nicht reicht.
Es ist so, das ist wieder der Chiefs-Faktor, ne? Irgendwie, egal was für Argumente es geben könnte, man wettet nicht gegen die Chiefs. Und man sagt, die verlieren auch nicht zwei Spiele hintereinander. Und spätestens jetzt machen sie wieder alles gut. Und deswegen, so leid es mir tut, und ich sitze ja mit einer Chargers-Cap, aber ich bin hier, um objektiv einen Pick zu machen. Und ich gehe auch mit den Chiefs. Na, ich glaube, es wird knapp. Ich glaube, es wird wirklich knapp. Und es wird ein Shootout, weil ich bei beiden die Offense dafür stark genug sehe.
Ja.
Aber ich glaube, am Ende hat Kansas City, ja, und ich sehe das schon, da sitzt man vor dem Fernseher und kriegt sich schon wieder auf, weil man mit einem Field Goal verliert, irgendwie so ein Shit wird das. Oder so ein Last-Minute-Mahomes-Touchdown auf Tyreek Hill oder Travis Kelce. Mhm. Und wir sagen immer, ey, die Kansas City Chiefs Offense lebt von Hill, Kelce und Mahomes, aber aktuell sind Hill, Kelce und Mahomes halt auch noch am Start, also wird diese Offense auch funktionieren. Und ja, sie wird gut genug funktionieren, um dieses Spiel zu gewinnen.
Was ich tatsächlich spannend finde, ist, wenn man sich beide Defensive anguckt, dann lebt die Defense Line der Chiefs ja eindeutig von Chris Jones und die Defense Line der Chargers lebt eindeutig von Joey Bosa und die komplette Secondary lebt bei den Chargers von Derwin James und bei den Chiefs von Tyrann Mathieu. Und die haben halt diese zwei Key Player, die ich auf beiden Seiten, die ich auf defensiver Seite überragend finde. Aber die anderen müssen halt irgendwann auch dieses Level erreichen, bis die Defenses stark genug sind. Und da bin ich bei den Chargers eigentlich optimistischer, weil sie schematisch unglaublich geilen Football spielen. Wenn du dir die Defense der Chargers dieses Jahr anguckst, was dir die Pre-Snap geben, dass sie teilweise eine Seite komplett overloaden, dann die Motion vom Gegner kommt und auf einmal steht da eine ganz andere Coverage. Das ist echt heftig zu beobachten dieses Jahr, was Stanley da jetzt schon rausgeholt hat und da schematisch einfach veranstaltet.
Was man jetzt so die letzten Jahre immer in der Offense von, oh, die spielen eine Channel in Offense, was man da so gesagt hat, das könnte die nächsten Jahre oder wird auch schon gesagt, oh, die spielen jetzt eine Staley Defense. Also ich glaube tatsächlich, dass der dieses Game so ein bisschen verändert wird, gerade auf der Defense-Seite, also logischerweise auf der Defense-Seite des Balls. Wo ich dir nicht so recht gebe, ist die Secondary. Die ist von den Chargers eigentlich gar nicht so schlecht. Sie haben immer noch Chris Harris. Ist immer noch einer der, ist nicht mehr einer der allerbesten Corners, aber er war einer der besten und spielt auch immer noch sehr gut. Der Rookie Asante Samuel performt richtig krass. Letzte Woche seine erste Interception gefangen, kann mit fast allen Receiver mithalten und gerade wenn man bedenkt, wie schwer Cornerback als Rookie ist. Und Nasir Adderley, na gut, der muss halt mal zupacken. Der hat jetzt schon 2 Picks gedroppt, was mich tierisch nervt, aber die Secondary ist insgesamt ziemlich stark und erlaubt es vor allem auch Derwin James in die Box zu stellen. Und ihn nicht immer nur in Pass-Coverage zu lassen. Also die Secondary ist gut. Ich würde auch sagen, die Defense der Chargers ist besser als die der Chiefs, ohne dass das jetzt eine große Auszeichnung wäre. Mhm. Aber ja,
genau,
trotzdem aber am Ende, Mahomes ist Mahomes. Und
man muss halt auch sagen, in deiner Einschätzung deiner eigenen Defense waren gerade 4 Wenns. Und das ist mir bei einer Defense, bei einer guten aber das ist mir bei einer Einschätzung von einer guten Defense zu viel. Aber ich finde, dass sie besser ist als die Chiefs-Defense, definitiv. Also.
Da war doch nur ein Wenn. Und das Wenn war, wenn sie Adderley Picks fängt. Tris Harris ist alt, aber noch gut. Asante Samuel Jr. Und, spielt verdammt stark als Rookie. Und
Derwin James kann in die Box. Okay, da waren
da die ganzen Wenns.
Mit Wenns meine ich Einschränkungen. Asante Samuel kann gegen fast jeden Receiver mithalten. Als guter Corner sollte er gegen jeden Receiver mithalten.
Ich würde nicht mal bei Jalen Ramsey sagen, der nimmt jeden sofort raus. Ne? Also, es kann nicht gegen jeden klappen. Gut, okay, ich bin das vielleicht auch sagen würde.
Ich bin halt, aber ich bin gespannt und ich halte halt, ich finde diese Chargers Defense unglaublich spannend zu beobachten. Also einfach schematisch finde ich sie richtig spannend, weil sie ist auch im Vergleich, wenn man sieht, was die, wenn man von der Shanahan Offense spricht, dann ist das vom Prinzip überall ähnlich. Ne? Wenn man sich Stanley's Defense in LA anguckt, dann ist das eine andere Defense als die, die er bei den Chargers spielt. Und das finde ich so spannend, dass sich jemand, also ich nenne ihn jetzt mal Defense Coordinator oder den Defensive-Minded Guy, also so auf seine Spiele anpasst und dann einfach ein System findet, was funktioniert. Und das finde ich cool. Also das ist die größte Anerkennung, finde ich gerade. Das meine ich eigentlich damit.
Defense Football macht auch Spaß, Leute. Achtet mal drauf. Nicht nur die High-Scoring-Games, sondern ein schönes Defense-Spiel mit schön viel Sacks, Interceptions. Und nicht mal das brauchst du ja nicht mal. Das sind die Highlight-Dinger. Einfach zu sehen, wenn der Gegner nur ein Yard rennt, dann muss man nicht sagen, oh, was für ein Kack-Play, weil die Offense nur ein Yard gewonnen hat, sondern man sollte mal lieber schauen, oh krass, was lief da alles richtig auf Defense-Seite des Balls, auf der Defense-Seite. Da hat man richtig Spaß, wenn man sich darauf einlässt. Okay, aber lang genug über Chiefs Chargers, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, überträgt, glaube ich, auch RAN NFL um 19 Uhr, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre.
Ich meine.
Lohnt sich, ja, ich bin mir auch ziemlich sicher. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschalten, das wird ein spannendes Spiel. Okay, nächstes Game, die Falcons gegen die Giants. Wer macht Storm? Wer hat da die Nase vorn?
Also ich sage Sieg Giants. Die Offense-Line der Giants hat mir besser gefallen, als ich gedacht hätte letzte Woche. Und die Defense der Giants hat für mich so viel Qualität. Und sagen wir es so, ich bin einfach so wenig überzeugt von der Offense der Falcons. Ridley und Pitts müssen mir erstmal zeigen, dass sie mehr können als das. Also sie haben letzte Woche gut gespielt, aber nicht sehr gut. Matt Ryan wirkt für mich nicht mehr wie ein Top-10-Quarterback. Und ich glaube, dass Daniel Jones abliefern wird. Ich glaube, dass es für die Giants Offense reichen wird, mehr zu scoren, als die Falcons Offense scoren wird. Und ich sage, Sieg Giants. Einfach, wer soll Sterling Shepard covern?
Ich glaube, du kannst bei diesem Spiel einfach nicht viel falsch machen, wenn du da irgendwen pickst. Und ich mache jetzt hier so einen Trotzpick, weil ich bin einfach sauer auf die Giants. Ja? Ich habe die Giants Defense so gelobt, vor der Season. Habe mich richtig auf die Giants gefreut und habe da wirklich Platz 2 in der Division und bin bis jetzt einfach nur enttäuscht. Also 57 Punkte in 2 Spielen waren es, meine ich. Das ist einfach viel zu viel. Und ich glaube, die Falcons werden diese Defense auch aufs. Okay. Die werden jetzt hier nicht irgendwie über 30 Punkte scoren. Ich glaube, das wird ein ziemlich langweiliges Spiel. Und ich glaube, da wird nicht viel passieren. Aber am Ende gewinnen das die Falcons. Und zwar, weil Matt Ryan immer noch gut genug funktioniert. Calvin Ridley immer, trotz vielleicht schlechterer Spiele ein absoluter Top-Receiver ist. Kyle Pitts wird gegen die Giants sein Spiel haben, wo er zeigt, wie gut er ist. Und ich bin einfach sauer auf die Giants-Defense, dass sie nicht so performt, wie ich mir das vorgestellt habe. Von der Giants-Offense habe ich nicht viel erwartet. Dass Barkley noch an seiner Verletzung knabbert, das ist auch leider mehr als gedacht. Und ja, Daniel Jones setze ich, wenn er mal 2 Spiele hintereinander wirklich stark spielt. Aber solange das nicht der Fall ist, gehe ich erstmal davon aus, dass die nicht mit Daniel Jones gewinnen. Und da sie auch nicht durch die Defense gewinnen, tippe ich hier einfach mal die Falcons. Ist aber auch so ein bisschen Trotzpick, ne, weil ich genervt bin.
Wir machen ja normalerweise keine Ergebnisse, weil das immer richtig komisch ist. Nennen wir mal ein Ergebnis hier. Das würde ich spannend finden, wie du dieses Spiel einschätzt.
ich glaube, es wird trotzdem knapp. Und ich glaube, die Giants Defense wird trotzdem ein Stück weit halten, aber nicht, weil sie so gut sind, sondern weil die Offense von den Falcons einfach nicht überragend ist. Ne? Aber trotzdem, glaube ich, wird es reichen, dass Calvin Ridley genug Yards macht und Kyle Pitts, wie gesagt, denke ich, hier sein Spiel haben wird, wo er mal performt. 17-15 oder irgendwie sowas. So ein Low-Scoring-Game. Ja. Also so irgendwie sowas. Beide unter 20.
Ja, das ist witzig. Also ich hatte gerade spontan halt so ein 20-17 für die Giants im Kopf. So, und ich glaube nicht, dass da viele Punkte fallen. So
minimalen Unterschied.
Ja, das glaube ich auch nicht. Also es ist so ein Low-Level-Spiel, aber ich sage, die Giants gewinnen das. So.
Das Ding ist, ich glaube, so Ridley und Pitts, sie werden da auf ihre Yards kommen, aber sie werden die Endzone nicht oft genug finden. Okay, nächstes Spiel. Bengals gegen die Steelers.
Ich habe mir vorher Wettquoten angeguckt, weil man immer nicht weiß, wer ist jetzt hier eigentlich Favorit. Und bei den Bengals gegen Steelers war es so, sind die Steelers Favorit. Für mich gewinnen aber die Bengals. Einmal ist TJ Watt angeschlagen. Das andere Mal glaube ich, dass Chase, Higgins, Boyd und Mixon so viele Waffen sind, dass Burrow einfach mehr scoren wird als die Steelers Offense, weil die Steelers Offense nichts gebacken kriegt. Und die Defense ohne TJ Watt oder mit einem angeschlagenen TJ Watt wird die Kreise dieser Offense nicht so stark einschränken können. Auch wenn ich hier nicht glaube, dass die Bengals 30 Punkte scoren, glaube ich, dass es gegen die Steelers reichen wird, weil sie selber zu wenig scoren werden. Und deswegen wage ich hier meinen ersten Underdog-Pick, aber es ist noch kein Ü-Ei. Aber laut Wettquoten setze ich hier nicht auf den Favoriten, ich setze auf die Bengals.
Ja, ich gehe tatsächlich auch mit den Bengals aus ähnlichen Gründen. Wenn ich mir das Spiel letzte Woche von den Steelers anschaue, da haben sie es geschafft, Waller von den Raiders rauszunehmen, den sozusagen Top-Pass-Catcher der Raiders. Aber trotzdem haben Rux und Edwards und Co. performt. Und selbst wenn sie bei den Bengals den Top-Pass-Catcher rausnehmen, ob das jetzt Chase oder Higgins ist, darüber kann man ja streiten, glaube ich trotzdem, dass die anderen Receiver stärker sind als das, was bei den Raiders rumrennt und die so richtig schönes Spiel haben werden. Wo ich mir vorstellen könnte, wer ein richtig tolles Game haben würde, ist Boyd. So, weil sich alles so ein bisschen auf Chase und Higgins fokussiert, aber ich Boyd für ziemlich stark halte, könnte ich mir vorstellen, dass Burrow ihn öfter suchen wird im Spiel. Ich glaube, dass die Wide Receiver einfach gut genug sind, um am Ende da auch zu gewinnen und den entscheidenden Touchdown mehr zu machen, weil auch hier, glaube ich, wie du schon sagst, es wird ein Low-Scoring-Game, wo am Ende die Bengals die Nase vorn haben. Und ich bin mal gespannt, wie gut die Offensive Line von den Bengals hält. Mal gucken, wie angeschlagen TJ Watt ist. Es ist die NFL, der wird wahrscheinlich mit Pillen bis oben hinzugedröhnt und dann spielt er so, als wäre er topfit. Von daher mal gucken. Und wie es ihm nach dem Spiel geht, ist dann eine andere Frage. Aber im Spiel kann es gut funktionieren. Und dann ist die Frage, wie oft wird Joe Burrow gesackt? Ne? Und wie viel Zeit hat er in der Pocket? Aber insgesamt glaube ich auch, dass die Bengals das knapp gewinnen werden.
Ja, das Ding ist halt, das Gute an Burrow ist, der ist gewohnt, eine scheiß O-Line vor sich zu haben. Also selbst wenn er 6-mal gesackt wird oder 7-mal gesackt wird, dann sagt er sich, ja, das ist hier Daily Business, ich kenne das gar nicht anders. So ist für ihn die NFL.
Dann ist er kurz ohnmächtig, hat seine Concussion und träumt von Penei Sewell, meinst du? So, ja. Oh, wie schön das doch wäre. Aber egal, ich kenne das ja. Dafür habe ich mein Lieblingsspielzeug bekommen von LSU. Okay, ja. Nächstes Spiel. Bears gegen Brownstorm.
Ich picke nicht gegen die Browns. Also, und die Bears jetzt mit Justin Fields als Starter. Also das ist für mich ein Two-Score-Win für die Browns. Fields ist für mich noch nicht ready, bis er mir gezeigt hat, dass er ready ist. Die Browns werden hier marschieren und zeigen, dass sie ein Top-Team sind. Fertig.
Ich werde mich jetzt auch nicht verrenken und irgendwie versuchen, schön zu reden, warum das die Chicago Bears gewinnen könnten mit Fields das erste Mal als Starter und so weiter und so eine Story ist wie weiß ich nicht, Justin Herbert, der letztes Jahr überraschend startet und performt, sowas passiert ja auch nicht alle Tage und dafür war mir Justin Fields Auftakt letzte Woche auch zu schwach, ja, von daher gehe ich hier auch mit den Browns, aber ich glaube, es wird knapper, als man denkt und irgendwie, und das kann ich nicht begründen, dafür gibt es keine Argumentation in dem Sinne, aber ich habe das Bauchgefühl, dass das so ein Spiel wird, wo Baker Mayfield mal wieder zeigt, dass er auch schlechte Spiele haben kann und irgendwie unter 200 Yards wirft und vielleicht auch kein Touchdown, aber Nick Chubb und Kareem Hunt das dann halt aus dem Backfield heraus regeln, also die Browns sind einfach so stark besetzt, selbst wenn man eine Sache nicht funktioniert, dann funktionieren halt die anderen Dinge und dann gewinnen sie das. Und dann gewinnen sie das auch gegen die Bears. Die Defense ist nicht schlecht, aber es ist halt nur die Defense bei den Bears und da kann die Offense nicht mithalten. Aber trotzdem hoffe ich, dass Justin Fields die Chicago Bears-Fans begeistern kann. Und sei es nur dadurch, dass er sie anheizt, Stimmung macht und zeigt, wie viel Potenzial er hat, ohne ein perfektes Game abzuliefern. Aber am Ende gewinnt es die Browns, bin ich bei dir. Okay, Dom, nächstes Spiel. Ravens gegen die Lions.
Oh, da werde ich einfach, die Ravens werden wenig passen, werden viel laufen, das den ganzen Tag und die Lions werden es nicht stoppen können. Das ist so ein Spiel, wo die Ravens gewinnen und sich hinterher Lamar Jackson verletzt, weil Dan Campbell sagt, ja okay, tackle it auf Kniehöhe. Aber die Ravens gewinnen.
Die Lions, wie gesagt, haben mir bis jetzt ganz gut gefallen, aber sie hinken halt immer irgendwie zwei Quarter hinterher. Zwei Quarter kann sie ganz gut mithalten oder wie gegen die 49ers werden irgendwie zum Leben erweckt und haben richtig Bock. Aber ich glaube, die Ravens, wie du schon gesagt hast, rennen sie einfach nicht im Grund und Boden. Ich glaube nicht, dass das hier eine Klatsche wird. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass die Lions da irgendwie mit 30 Punkten Unterschied verlieren, um es ein bisschen überspitzt zu sagen. Ich glaube, es wird nicht so deutlich. Aber am Ende ist das Running Game von den Baltimore Ravens einfach zu stark. Und ich finde es immer wieder krass, wenn man die Statistik sieht, irgendwie, wer sind die Top-Rusher der NFL? Und dann siehst du einfach irgendwie so Lamar Jackson auf Platz 3 und denkst dir, ja, wow, er ist einfach ein Quarterback und er ist in der Top-5-Rushing-Statistik. Ja. Also das ist irgendwo einfach lächerlich. Das ist krass, dass man den nicht stoppen kann. Und immer, wenn man ihn laufen sieht, ist das wie Madden-Zocken. Das ist so.
Was ich halt krass finde, ist, also natürlich, wenn du viel läufst, läuft auch die Zeit natürlich schnell runter und deswegen wirst du so ein Team nicht outperformen können mit irgendwie 30 Punkten. Aber ich glaube, so ein 28-14 wäre für mich ein absolut legitimes Ergebnis. So, dass man halt ganz klar sieht, okay, Baltimore ist besser und es ist auch nicht knapp, aber das wäre für mich schon ein deutlicher Sieg mit einem Running Team.
Ja, und das denke ich auch. Also das wäre ein absolut realistisches Ergebnis. Aber man kann ja nicht mit den Lions gehen. Aber vielleicht, wer weiß, ich würde es ihnen gönnen. Okay, Saints gegen Patriots, Tom.
Ja, Saints gegen Patriots. Das gewinnt für mich die Patriots. Winston und Jones, ich finde, das ist so ein Duell der Unterschiede. Winston ist der Typ, der halt auch mal eine unkontrollierte Entscheidung trifft. Jones ist die Kontrolle in Person und das schon als Rookie. Die Patriots sind das disziplinierteste Team, was es, glaube ich, gibt, gefühlt auf jeden Fall, wenn es darum geht, Systeme umzusetzen. Und ich halte die Patriots Front für zu variabel, dass die Saints sie auf Dauer aufhalten können. Das heißt, selbst wenn die Saints scoren, halte ich, glaube ich, nicht, dass über vier Quarter die Patriots weniger scoren als die Saints, weil die Front 7 der Patriots mir einfach zu gut gefällt, weil sie da zu viele unterschiedliche Matchups liefern können und die Saints vor zu viele unterschiedliche Probleme stellen können. Deshalb glaube ich einfach, Patriots gewinnen gegen die Saints. Außerdem ist es zu Hause.
Ja, und wo ich immer so sage, okay, was bei den Saints, egal, wenn alles andere brennt, ja, dann funktioniert zumindest die Offensive Line, aber die hat letzte Woche auch nicht funktioniert und das gegen eine starke Front 7 der New England Patriots, ich glaube, das wird so ein bisschen den Unterschied machen. Oder die Frage ist, genau, kann sich die O-Line von den Saints wieder fangen oder dominiert das auch hier in dem Fall die Defensive Front der Patriots? Und ich glaube das tatsächlich. Und Mac Jones ist wirklich genau das Gegenteil. James Winston ist so, ey, der Gunslinger, Revolverheld, let's go. Wir gehen Touchdown oder Interception, ist mir egal. Und das wirkt im ersten Spiel nicht ganz so, aber im zweiten dann doch wieder. Und Mac Jones ist einfach ein unglaublich guter Game Manager, passt da so gut zu den Patriots. Von daher, es wird knapp. Auch hier wieder, ich weiß, es ist jetzt langsam nicht mehr spannend, wenn ich sage, das Spiel wird knapp. Aber auch hier glaube ich, dass es knapp wird tatsächlich. Aber die Patriots, die werden von Woche zu Woche nicht schlechter. Ja, die werden von Woche zu Woche besser. Mac Jones hat schon auf einem hohen Niveau angefangen. Ja, und der wird nicht schlechter werden. Der wird immer besser werden, die werden immer routinierter werden in New England. Und sie können das Playbook weiter öffnen. Das hatten wir letztes Mal gesagt. Das wirkt so, also ich habe das zumindest, also ich finde, es wirkt so, als würden sie Mac Jones so ein bisschen zurückhalten. Und können jede Woche noch was Neues einstreuen. Und noch was Neues. Und noch was Neues. Und noch was Neues, was die Gegner noch nicht kennen. Was sie auch dementsprechend nicht scouten können auf Tape. Von daher glaube ich, wenn es zu eng wird, öffnen sie das Playbook und machen irgendeinen fancy Shit und gewinnen das Ding am Ende.
Also definitiv. Und das finde ich auch ein bisschen faszinierend. Und auch wenn man hier auf Statistiken guckt, Trevor Lawrence und Zach Wilson haben irgendwie die schlechtesten Passer-Ratings der Liga. Und also die liegen irgendwie bei 56 und 57. Und Mac Jones hat jetzt auch kein überragendes Passer-Rating mit 96 oder 97. Aber es ist halt deutlich besser. Und liegt aber natürlich an den Umständen, in die er kommt. Er ist halt in ein funktionierendes System gekommen mit guten Spielern und einer guten Offensive Line. Und guten Coaches, die halt ihn nicht sofort ins kalte Wasser schmeißen, sondern ihn versuchen so weit zu schützen, wie es halt geht.
Ja, so. Und Passer-Rating ist jetzt auch nicht das, ich meine, im Passer-Rating fällt nicht rein, wenn du einfach, gut klar, es fällt rein, wenn du keine Picks wirfst und nicht fumbles, ja. Aber wenn du einfach nur das Spiel gut managst, einfach weißt, wo ist die Uhr, weißt, wie viel Yards sind es noch, weißt, was jetzt angemessen ist und was jetzt übertrieben wäre, sondern einfach gut durchs Spiel führst. Und das tut Mac Jones. Okay, da haben wir beide die Patriots. Cardinals gegen die Jaguars.
Puh. Habe ich die Cardinals. Ich glaube, das ist halt auch wieder kein Überraschungspick. Ich finde hier auch kein, also man sucht ja sicher immer irgendwelche Cases aus. Was kann hier funktionieren? Wo sehe ich den Punkt, wo man ansetzen kann? Ich sehe hier keinen Punkt, wo die Jacksonville Jaguars gewinnen. Mein Gefühl sagt mir aber trotzdem, dass Trevor Lawrence einen Schritt nach vorne machen wird, dass er eine gute Performance abliefern wird. Aber die Cardinals werden einfach zu viel scoren. Diese Offense ist für mich, die ist gut, die ist wirklich for real. Ich glaube nicht, dass die Jacksonville Jaguars das Team sind, was diese Offense stoppen wird. Und die Qualität ist mir hier einfach zu hoch. Also, das muss man einfach ganz klar sagen.
Ja, definitiv. Also die Cardinals geben einem aktuell keinen Grund zu sagen, ich tippe gegen euch. Dafür spielen sie zu stark. Und wenn ich irgendwie sage, ich muss von Daniel Jones zwei starke Spiele hintereinander sehen, um einschätzen zu können, ob ich mal auf ihn wette, ja, dann muss man jetzt sagen, die Cardinals liefern hier jede Woche ab und ich sehe keinen Grund dagegen zu wetten. Und die Jaguars hingegen, da funktioniert mir zu wenig. Die Receiver, von denen ich eigentlich dachte, sie wären ganz gut. Also es ist eigentlich ein echt schönes Trio, wäre mit Jones, Chark und Chenault. Das passt noch nicht so. Chenault ist nicht da für die Big Plays. Lawrence spielt gut. Man sieht sein Talent definitiv, aber er ist halt nicht in den besten Umständen gelandet. Und Urban Meyer hat sich für mich auch noch nicht als Headcoach etabliert. Und solange ich von den Jaguars nichts Besseres sehe, tippe ich auch nicht auf die Jaguars. Insbesondere nicht, wenn sie gegen ein so starkes Cardinals-Team spielen, was auf beiden Seiten des Balls stark ist. Und ich glaube, J.J. Watt wird seinen ersten Sack machen in diesem Spiel. Das würde mich zumindest freuen, wenn es so wäre. Und ich kann es mir in dem Spiel auf jeden Fall gut vorstellen.
Ich weiß gar nicht, die Jaguars Offense Line ist, glaube ich, auch einfach nicht wirklich gut. Also, das ist so, also ich glaube auch nicht, dass, also hier wieder Trevor Lawrence ist in keinen guten Umständen gelandet. Das System hilft ihm auch nicht. So, er muss den Ball halt auch ewig halten und bis da mal irgendwas frei ist. Und deswegen sieht er vielleicht auch schlechter aus, als er ist. Also, weil ich finde, er sieht eigentlich teilweise vom Potenzial, wirft er halt auch, bringt er Dinge an, die sonst wenige Quarterbacks anbringen. Und das in seinem ersten Jahr. Also, ich bin von Trevor Lawrence eigentlich immer noch überzeugt, aber von den Jaguars halt nicht.
Ja, bin auch ein bisschen enttäuscht von der Defense. Die fand ich besser auf dem Papier, als sie jetzt spielt. Aber es sind noch viele junge Spieler, also da kann sich noch was entwickeln. Nicht mehr vielleicht unbedingt in dieser Season. Und mal gucken, mit welchem Headcoach dann, ob noch mit Urban Meyer. Aber das ist eine Geschichte für wann anders. Okay, also haben wir hier beide, ohne groß zu überlegen, die Cardinals. So, Football-Team gegen die Bills.
Ich finde diesen Namen immer noch furchtbar. Ne? Also ich habe hier auch einfach nur Football-Team stehen. Das Washington Football-Team.
Aber ist das jetzt offiziell? Ich habe jetzt irgendwo letztens gelesen, dass die gerade vier Namen released haben, wo man überall, also ich denke, das war vielleicht auch NFL-Memes. Ich weiß nicht mehr, wie seriös die Quelle war. Deswegen sage ich jetzt einfach aber mal hier. Ist das mit Vorbehalt. Aber da waren so viele Namen dabei. Red Hawks und Red Wolves oder
Brigade. Aber ich muss halt sagen, dass ich habe das auch gelesen und das war, glaube ich, tatsächlich eine seriöse Quelle. Aber ich fand keinen Namen besser als halt Washington Football Team. Das muss man jetzt mal dazu sagen. Also selbst ja, der nicht gute ja, und der unkreativste die Name dieser Welt. Genau, also war nicht besser als das, was sie jetzt haben. Also meiner Meinung nach können sie sich jetzt auch einfach so lassen. Ich finde, also, die brauchen jetzt hier keinen.
Ich finde das schon wieder cool. Das ist so unkreativ, dass das schon wieder cool ist. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass dieser Name geplant war. Und dass einfach der Shitstorm nur zu groß war. Und man sagt, nein, das war nur übergangsweise. Ich so, was wie übergangsweise? Ihr seid eine professionelle Franchise. Ihr werdet es doch irgendwie schaffen, ein paar Marketing-Dudes zusammenzusetzen, die herausfinden, welcher Name bei euren Fans gut ankommt. Und dann gleich einen guten Namen zu finden, anstatt übergangsweise euch das Football-Team zu nennen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das der eigentliche Name hätte sein sollen. Und jetzt einfach der Shitstorm zu groß. Ich finde, die sollten das so lassen.
Definitiv. Ja, und definitiv. Und du musst dir ja auch so vorstellen, kreativ, was alles dranhängt. Cool ist. Ja. Also musst ja, also die haben ja in ihren Facilities alles geändert auf Football-Team. Die haben ihren ganzen Merch geändert, die haben ihre Jerseys geändert, aber vor allem, dass sie auch ihre Facilities geändert haben. Da wurden Gebäude verändert, ne? Damit es halt Washington Football-Team gilt. Ja. Können wir nicht erzählen, dass das übergangsweise für ein halbes Jahr mal so ist. So, ja, dann, als wenn sie hier als wenn die unter einer Plane spielen. Also und sagen, ja, okay, bis wir das Dach haben, spielen wir halt hier. So ein Quatsch. Also ich bin dazu 100% bei dir. Das, also.
Ja.
Ja, kommen wir zum Spiel.
Das ist einfach super random. Zum Spiel. Ey, dann fange ich mal an, weil das ist mein Ü-Ei. Ja. Ich tippe gegen mein Super Bowl-Team, beziehungsweise sogar, ich habe ja die Bills sogar als Super Bowl-Champion predicted. Und ja, nach den ersten beiden Wochen weiß ich nicht, ob ich das an dieser Stelle jetzt immer noch so tun würde. Auch wenn die Defense von den Bills letzte Woche verdammt stark gespielt hat. Josh Allen gefällt mir noch nicht so, aber es ist immer noch ein Teamsport. Und es reicht ja, wenn genug andere Dinge funktionieren. Und Josh Allen spielt jetzt auch nicht unterirdisch. Er spielt noch nicht auf dem Niveau, auf diesem MVP-Niveau, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber trotzdem glaube ich, dass die Washington Defense die Offense der Bills so weit einschränken wird, dass es reicht. Und dann am Ende Heinicke irgendwie dieses Game gewinnt. Irgendwie dieses Game gewinnt. Und ich glaube, dass die D-Line von dem Washington Football Team endlich aus sich herauskommt. Und dass Chase Young ein starkes Spiel haben wird, dementsprechend viele O-Liner bindet. Und dann, wenn Young ein starkes Spiel hat und die Räume aufgehen und sie am besten noch ein Double-Team auf Young ansetzen müssen und Sweat mehr Räume kriegt, Payne mehr Räume kriegt, Allen mehr Räume kriegt, und das passiert, die Bills damit nicht klarkommen. Und deswegen, es wird ein Defense-Spiel, definitiv. Ja, es wird ein Defense-Spiel und wenn ich sage, Heinicke gewinnt das am Ding, dann sage ich nicht, dass Heinicke hier ein überragendes Quarterback-Spiel gemacht hat, sondern einfach, dass die Defense von Washington stärker war am Ende als die Defense der Bills und Josh Allen immer noch nicht so ganz in Rhythm kommt und es ist schwer dagegen zu argumentieren, also es ist schwer jetzt, deswegen ist es ja mein Ü-Ei-Tipp, deswegen sage ich an dieser Stelle, die D-Line macht endlich das, was wir uns von ihr erhoffen in Washington und deswegen gewinnt das hier Washington.
Ich habe mir hier auch Ü-Ei-Potenzial aufgeschrieben. Für mich ist die Überraschung, dass Washington gewinnt, aber zu gering. Deswegen habe ich es nicht genommen. Das ist eigentlich tatsächlich der einzige Grund. Für mich gewinnt Washington hier irgendwie 14-11 oder so. Und ich glaube, das wird ein richtig dreckiger Sieg. So, da spielt Defense gegen Defense. Da spielt Xavien Howard spielt hier gegen McLaurin, was ich ein übelst geiles Matchup finde. Ich glaube auch, dass Heinicke aus irgendeinem Grund, der wird dann so den Touchdown noch selber erlaufen, weil alles das Play komplett broken ist. Und ich glaube, also ich bin halt auch dieses Jahr noch nicht so von Josh Allen überzeugt. Der hat für mich dieses Jahr noch kein gutes Spiel gemacht. Klar war er in der Woche 2 besser als in Woche 1, aber er hat noch kein gutes Spiel gemacht. Und die Dolphins Offense ist für mich schlechter als die Offense des Washington Football Teams. Und deswegen bin ich ja von der Bills Defense noch nicht überkrass überzeugt, obwohl ich glaube, dass sie verdammt gut sind. Aber ich sage, auch wenn es ein ganz knapper Sieg wird, es wird ein dreckiger Sieg, es wird ein geiles Spiel, glaube ich, wenn man sich die Matchups anguckt. Das wird schon auf einem technisch hohen Niveau, aber mit Low Scoring. So.
Ja. Das denke ich auch.
Deswegen,
und wenn das eintritt, was wir hier tippen. Okay, wenn das eintritt, was wir hier tippen, Sieg Washington, ist dann Panikmodus, Panikzeit in Buffalo? Ist dann so, dass man sagt, uff, jetzt sind wir hier am Schwimmen und jetzt wird's ernst und unsere Pläne könnten den Bach runtergehen? Ist dann schon Zeit für Panik? Springen dann die Bills-Fans nicht mehr aus Freude auf Tische, sondern hauen Tische kaputt, weil sie wütend sind?
Ich halte die Bills-Organisation eigentlich tatsächlich für eine sehr gute Organisation seit 4-5 Jahren. Und ich glaube nicht, dass die sich aus der Ruhe bringen lassen. Die werden natürlich Dinge hinterfragen und das ist auch vollkommen legitim, aber in der NFL wird durchgehend alles hinterfragt. Und ich glaube nicht, dass nach Week 3 hier irgendwelche Sachen in Frage gestellt werden, aber dass man zumindest mal näher drauf guckt und zumindest, man ist noch nicht unruhig, aber man denkt schon mal drüber nach, ob man unruhig werden sollte. So, ich glaube, das ist so der Moment.
Das hast du schön gesagt. Schön formuliert, Tom. Dafür gibt es den Rhetorikpreis der heutigen Folge. Ja, und die Bills-Fans, glaube ich auch, die lassen sich da auch nicht zu schnell aus dem Ruhe bringen. Das ist die krasseste Fan-Community irgendwie in der NFL. Die gewinnen auch jedes Jahr diesen, ich glaube, von NFL Fox News, keine Ahnung, gibt es immer diesen Award, welches Team die meisten Fans auf Insta hat, die da zumindest für abstimmen. Und da gewinnt irgendwie jedes Jahr, gewinnt da die Bills. Das ist eigentlich ganz krass. Hat man irgendwie nicht so auf dem Schirm, dass Buffalo so eine starke Fan-Community hat. Aber auch mit Allen, als er dann für die Spenden aufgerufen hat und dann die Bills unglaublich viel gespendet haben, das war krass. Nee, irgendein gegnerischer QB war das sogar und das fand ich total, ist auch egal, die Story müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Auf jeden Fall krasse Fanbase, die Bills-Mafia. Ich glaube auch, dass die da noch nicht die Hoffnung verlieren und Josh Allen wird noch in Tritt kommen. Aber es wird nicht gegen Washington passieren, deswegen wieder mal haben wir das gleiche Ü-Ei getippt. Interessant, Tom, interessant.
Es ist doch nicht mein Ü-Ei. Es ist nicht dein Ü-Ei.
Entschuldigung.
Ich sage, du es hat Ü-Ei-Potenzial. Genau, ich hatte überlegt, aber es ist nicht mein Ü-Ei. Ich hatte ja auch bei Bengals Steelers überlegt, ob es mein Ü-Ei ist, aber ich habe noch ein drittes Ü-Ei. Also deswegen, und das wird dann mein Ü-Ei, weil ich das schöner finde.
Okay, also du hast zwei Fake Ü-Eis und ein richtiges dann. Okay.
Genau.
Okay, komm.
Weil dann kann ich mich ja auch, wenn ich jetzt hier bei drei Spielen nämlich sage, ja, da glaube ich, dass es die Überraschung werden kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich ja bei irgendeinem Team vielleicht richtig liege und dann sagen kann, ja, ich bin Experte. Wusste ich.
Ach so, ja, ich habe das ja auch gesagt, aber man muss sich ja entscheiden. Aber ich habe es auch angesprochen, das Spiel. Ich hab's auch angesprochen. Okay, da bin ich mal gespannt, aber ich glaube nicht, dass das nächste Spiel, was ich jetzt nenne, dein Ü-Ei ist, aber wer weiß. Die New York Jets gegen die Denver Broncos. Ist das dein Ü-Ei?
Das wäre krass. Nein, das ist nicht mein Ü-Ei. Nein, das wäre nicht mein Ü-Ei. Ich finde keinen Case, wo ich jetzt sage, es sei denn, Zach Wilson rastet richtig aus und was wir alle noch nicht gesehen haben und irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Aber dieses Spiel gewinnen die Denver Broncos. Also da sie die ersten beiden Spiele gewonnen haben, würde es mich jetzt wundern, wenn sie gegen die Jets nicht gewinnen. Ich glaube, Leute, holt euch Tim Patrick für euer Fantasy-Football-Team, weil die Jets haben nicht genug gute Defensive-Matchups, um alle Waffen der Broncos einzustellen. Und ich glaube, dass Tim Patrick da viele offene Positionen und Possessions finden wird. Deswegen, Curtin Sutton wird wahrscheinlich in Double Coverage genommen und dann hat Tim Patrick Platz. Das ist meine Theorie.
Ja.
Und obwohl Bradley Chubb, also Chubb ist ja verletzt, aber Zach Wilson wird auch mit der restlichen Broncos Defense genug zu tun haben.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du sprichst Tim Patrick an, aber es ist ja nicht so, dass das nur Tim Patrick ist. Auch nur Fant ist noch dort, KJ Hamler, also ich weiß nicht, wie die Jets das verteidigen wollen. Und ich glaube, Zach Wilson wird sich die Zähne ausbeißen an dieser Secondary. Ich meine, die sind mit 11 DBs oder so in ihren 53-Mann-Kader gegangen, die Broncos. Und ich glaube, Patrick Surtain wird das wird ein Rookie-Duell, was definitiv Patrick Surtain gewinnen wird. Ja? Der First-Round-Cornerback out of Alabama. Ich glaube, der wird Zach Wilson richtig Probleme bereiten, zusammen mit der allgemein natürlich sehr starken Secondary. Aber das wird so ein Rookie-Matchup, wo ich auf jeden Fall auf den Cornerback setzen werde. Also Zach Wilson wird hier ein sehr, sehr, sehr schweres Game haben, weil die Defense von den Broncos ist wirklich stark. Und
sprich erst zu Ende. Ich bin dir gerade ins Wort gefallen, sorry.
Ah, okay. Nein, alles gut. Ich wollte nur sagen, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie gut das Jets Running Game funktioniert, weil das ist bis jetzt eine Katastrophe.
Ja.
Und Coleman ist hier, glaube ich, kein Faktor mehr. Es geht jetzt um T.Y. Johnson und Carter. Und wie gut die sich als Running Backs etablieren können und dann auch ihren Quarterback entlasten. Das wird ein wichtiger Faktor sein, aber ich glaube nicht, dass das gegen eine sehr starke Broncos-Defense passieren wird. Von daher wird das ein düsteres Spiel für die Jets und die Broncos gehen 3-0.
Das glaube ich auch. Und zum Thema Surtain, normalerweise spielst du es ja so, okay, wo ist hier die Schwachstelle in der Secondary und in der Denver Broncos Secondary? Selbst wenn dann ein Backup aufs Feld kommt, gibt es keine richtige Schwachstelle. Und dann sagst du, dann spiele ich auf den Rookie, weil der ist am unerfahrensten. Und dann ist es Patrick Surtain, der wahrscheinlich der Cornerback ist, der direkt am meisten, am schnellsten performt. Also, ich sehe einfach keinen Punkt für die Jets. Es tut mir leid. An alle Jets-Fans. Ich würde es gerne finden.
So. Ey, das ist einfach Fakten. Ja, ne? Und die Jets sind im Rebuild schon länger, aber ich glaube, das ist das erste Jahr, wo ich sage, okay, aber hier stimmen auch Dinge. Ne? Aber man kann nicht erwarten, dass das im ersten Jahr dann alles auch in Siegen mündet. Also von daher. Und die Broncos sind echt stark dieses Jahr. Okay, die Dolphins gegen die Raiders. Spannendes Spiel. Ist das ein Ü-Ei?
Es hat das Ü-Ei-Potenzial, weil ich fand die Dolphins bisher nicht gut und die Raiders finde ich bisher gut und deswegen gewinnen für mich die Raiders auch. Und ich sage auch, Derek Carr bleibt Passing Leader, jedenfalls in dieser Woche noch. Und Jacoby Brissett wird dieser Offense vielleicht eine etwas höhere Baseline geben, aber hat halt keinen Überraschungsmoment. Und deswegen sehe ich es einfach nicht, dass die Miami Dolphins hier absteppen. Und ich halte die Raiders dieses Jahr für stärker. Im Moment, für dem, was sie bisher gezeigt haben, sind die Raiders stärker als die Dolphins. Das hätte ich vor der Saison nicht gesagt.
Ja. Ja, das hätte ich vor der Season auch nicht gesagt. Aber die Raiders gefallen mir unglaublich gut. Und was ich glaube, wenn ein richtig starkes Spielen haben wird, das ist Bryan Edwards. Bryan Edwards wird bei den Raiders wie eine Number One behandelt. Man hört nur Gutes über ihn. Ja, Derek Carr lobt ihn in den höchsten Tönen. John Gruden spricht gut von ihm. Aber ich glaube, das ist in der Liga noch nicht so angekommen. Und ich glaube, die starke Secondary von den Dolphins und allgemein die starke Passverteidigung wird ihr Augenmerk auf Ruggs und Waller legen. Und ich glaube, Bryan Edwards wird ein richtig starkes Spiel haben. Und ich glaube auch, dass Derek Carr ein richtig starkes Spiel haben wird. Und ich gehe hier auch... ich gehe auch mit den Raiders. Auch die Raiders gehen 3-0. Das ist crazy. Wenn man sich gerade die AFC West anschaut, Chiefs und Chargers 1-1, Broncos und Raiders 2-0. So.
Das ist verrückt. Das hätte man vorher einfach nicht gedacht. Ja, ich muss mich gerade tatsächlich verbessern. Ich habe beim Bills-Spiel gesagt, dass ich mich auf das Matchup zwischen Savion Howard und McLaurin freue. Ich meine natürlich Tre'Davious White und McLaurin. Und jetzt, wo Dolphins gegen Raiders spielen, freue ich mich tatsächlich auf die Secondary gegen Waller, gegen Ruggs und gegen Edwards, wo ich einfach gespannt bin, weil das sind richtig unterschiedliche Spielertypen, die man alle anders behandeln muss. Und ich gehe vollkommen mit, Edwards wird, glaube ich, ein richtig starkes Spiel haben, weil sich alles auf Waller fokussiert. Und da werden sich Räume auftun, egal wie viel ich von der Secondary der Dolphins halte.
Ja, und ich finde es immer noch krass, dass wirklich ein Tight End so stark fokussiert wird. Ne? Wie sehr sich die NFL da aber auch gewandelt hat. Ne? Das ist wirklich, also in der Zeit, wo ich spiele und die NFL verfolge, was für ein Faktor Tight Ends im Passing Game geworden sind. Das ist einfach krass, ob das jetzt Kelce ist, Kittle ist, Waller ist, Hockenson, ne, dass man die so stark berücksichtigen muss im Passing Game und teilweise die ganze Passverteidigung darauf auslegt, so wie es letzte Woche die Steelers getan haben.
Und du musst es ja so sehen. Es hatte ein Team einen krassen Tight-End, dann hatten vielleicht mal fünf Teams einen krassen Tight-End. Mittlerweile haben ja 10, 15, 20 Teams zumindest einen Tight-End, den du als Receiver beachten musst. Und ich spreche halt nicht von diesen Top-Tier-Tight-Ends, so Kittle oder Waller oder sonst was, sondern ich spreche von den Knox, von den Jack Doyles, das sind keine Top-Stars, aber die sind so solide, dass sie halt als Nummer 2 oder Nummer 3 Receiving-Option auf jeden Fall durchgehen und halt ihren Impact haben im Passing-Game. Und das, finde ich, ist eine krasse Entwicklung, dass diese Position so eine krasse Tiefe bekommen hat.
Ja. Die Tight-End-Position blüht auf, der Fullback stirbt aus, so ist es. Positionen wandeln sich. In der Defense ist es nur noch alles Hybrid. Du musst irgendwie alles können. Ja. Das ist so ein... Bin gespannt, wie sich das so entwickelt. In 10 Jahren im Draft gibt es dann auch den Defense-Spieler, der heißt dann einfach nur noch so Hybrid. Hybrid, positionslos. Irgendwie so.
Ey, warum nicht?
Gibt's dann auch.
Also die erste Entwicklung ist, glaube ich, dass man halt schon lange nicht mehr von Outside-Linebackern und Defensive End spricht, sondern einfach Edge-Rusher sagt. So, und irgendwann heißt es dann halt, ey, ob du jetzt einen Safety, einen Corner oder einen Weakside-Linebacker bist. So, das ist wahrscheinlich, das sind in der Gewichtsklasse 5 Kilo. So.
Ja.
Du musst sowieso alles können.
Ich hatte, Ja, ich hatte schon mal ja erwähnt, dass man so die Entwicklung sieht, dass man gar nicht mehr so von Tight End und Right Receiver spricht, sondern von Passcatchern. Also dass du da auch irgendwie so, weißt du, dass du das gar nicht mehr so stark, weil du kannst ja nicht sagen, ja, der ist Tight End oder so und der verdient deswegen weniger, weil er Tight End ist und Right Receiver prinzipiell mehr verdienen, aber dein Tight End macht einfach wie bei den Raiders oder bei den, ja gut, bei den Kansas City Chiefs teilt sich Kelsey das natürlich mit Hill, aber bei den Raiders ist ja besonders stark, dein Top-Target ist dein Tight End, da kann man ja nicht sagen, ja, aber der ist ja nur Tight End, nee, es ist der beste Passcatcher, also mal gucken, wie sich da die Liga so entwickelt. Okay, aber kommen wir zum nächsten Spiel, wir haben hier beide die Raiders, Seahawks, Vikings.
Hier ist mein Ü-Ei.
Seahawks, Vikings. Hier ist dein Ü-Ei. Okay. Dann kannst du, also ich vermute, dann tippst du auf die Vikings. Alles andere würde mich nicht überraschen.
Liebe Grüße an Paul Bogdan an dieser Stelle, den einzigen Vikings-Fan, den ich kenne. Aber ich finde, man
Mika hat Wikinger, in den ersten auch, Wochen... Vikings-Fan.
Ja?
Aus gegebenem Anlass.
Ich bin mir nicht ganz sicher,
aber ich glaube ja, dann hat man eigentlich keine Wahl.
Oder es wäre witzig, wenn dein Gehirn dir jetzt gerade einen Streich gespielt hätte, nur weil er Wikinger heißt, muss er Vikings-Fan sein.
So. Ich muss jetzt sehr kram in meinem Kopf, aber ich meine, das mitbekommen zu haben, damals noch bei den Grizzlies. Aber gut, egal. Ja. Paul Bogdan ist auf jeden Fall Vikings-Fan.
Ja, und das durch und durch. Und ich sage, also die Vikings waren für mich bisher so ein Team, da hat man fast Mitleid, wie die verlieren. So. Und wenn die ihren Pass-Rush mit Daniel Hunter, und das ist für mich der Case, der funktionieren muss, Daniel Hunter muss irgendwie Zugriff auf das Spiel kriegen, das hat er letzte Woche gehabt, weil das Running Game der Seattle Seahawks, das war letzte Woche grottenschlecht und das ist auch insgesamt dieses Jahr schlecht. Also die kriegen den Ball nicht gelaufen und ich glaube, die Vikings können das für sich ausnutzen und Kirk Cousins wird genügend Punkte erzielen, um gegen Seattle zu gewinnen, weil die Waffen der Vikings sind krass und die Secondary der Seahawks, ja, Dix spielt gut und die beiden Linebacker Brooks und Wagner sind, glaube ich, unter den Top 7, also beide sind, glaube ich, unter den Top 7 der Top-Tackler, aber ich sehe hier sozusagen das Gefälle innerhalb der Defense, was die individuelle Qualität angeht, zu groß und dass die Vikings genug Waffen haben, um das auszunutzen. Deswegen ist das für mich so ein 33-30 Spiel. Aber in dem Fall geht es für die Vikings aus. Und deswegen ist das mein Ü-Ei.
Ja, sehr schön. Also ich habe hier die Seahawks. Ich glaube einfach, Metcalf und Lockett werden beide 100 Yards plus machen. Ich glaube, das wird ein starkes Spiel auch von Russell Wilson, logischerweise, wenn er 200 plus Receiver hat. Ich glaube aber auch, dass Kirk Cousins uns wieder so ein Spiel zeigen wird, wo man sagt, ist doch vielleicht doch der Franchise-Quarterback. Ja, und deswegen, also das wird meiner Meinung nach auch ein High-Scoring-Ding und es wird eine knappe Kiste, aber ich glaube, Russell Wilson hat am Ende gerade nach letzter Woche, wo er ein Spiel knapp verloren hat gegen die Titans, dieses Mal den Ehrgeiz, das knapp zu gewinnen. Also ich glaube, die Seahawks haben hier am Ende knapp die Nase vorn, aber es wird ein sehenswertes Spiel und ich finde, es ist ein sehr schöner Ü-Ei-Pick. Ja, tatsächlich. Da auf die Vikings zu setzen.
Weil,
wie gesagt, die auf dem Papier, die gefallen mir richtig gut eigentlich, die Vikings, aber irgendwie finishen sie das nicht. Und gut, okay,
Kicker-Pech ist ein Abend. Vielleicht habe ich das auch einfach nur gepickt, weil ich den Vikings den Sieg mehr gönne und sie weiterhin gut finden will.
Ja. Ich habe auch irgendwie gestern mal gegoogelt, wer jetzt bei den Vikings eigentlich mal eine Überlegung, Zimmer auf den Hot Seat zu setzen. Aber dann habe ich mal gegoogelt, alle feiern ihn. Der hat immer noch einen der höchsten Winning Records der Liga und der ist da, denke ich, relativ sicher. Aber
ich glaube, wenn er eine Kacksaison spielt, dann sollte man sich in der Offseason tatsächlich mal drüber sozusagen Gedanken machen. Also, das ist meine Meinung.
Ich glaube, der braucht noch eine Kackseason. Also, wenn das eine Kackseason wird, dann braucht er danach noch eine und dann sitzt er auf dem Hot Seat.
Also, das kann sein.
Was das angeht.
Ja.
Okay, nächstes Spiel. Tampa Bay Buccaneers gegen die Los Angeles Rams. Und das ist auf jeden Fall mal ein geiles Spiel. Das ist auf jeden Fall
das
geil. Ich bin gespannt, wie du das hast.
Spiel der Woche für mich, ganz klar. Das ist für mich auch so die erste Standortbestimmung für beide Teams. Wie gut sind sie wirklich? Wie gut funktioniert Stafford? Und wie stark ist der Tampa Bay? Weil Tampa Bay ist für mich das Team, wo ich am ehesten noch sage, die gehen im Moment nicht ans Limit, weil sie einfach so gut sind. Und ich muss auch sagen, ich gehe hier mit einem Sieg für Tampa Bay, weil ich glaube, dass sie zu viele Waffen haben. Ja, du hast Mike Evans, den nimmt Jalen Ramsey, weil Jalen Ramsey kann nicht jeden covern. Und sozusagen, was passiert in der Defense der Rams, wenn beide Topstars, also Aaron Donald und Jalen Ramsey, krasse Matchups haben? Weil ich glaube, die O-Line kann sich halt auch, die können Aaron Donald doublen. Das ist erstmal nicht, das kriegen sie hin. Und Jalen Ramsey müsste eigentlich Godwin covern, er müsste eigentlich Mike Evans covern, er müsste aber auch eigentlich Antonio Brown covern. Und wer covert eigentlich diese Titans, die, also O.J. Howard, Cameron Braid oder Rob Gronkowski? Und ich glaube hier einfach, dass die Firepower der Bucks zu groß ist. Und ich, im Kopf habe ich hier so ein 38-30 für die Bucks.
Ja. Es ist, du hast einen entscheidenden Punkt genannt. Die Secondary hat einfach alle Hände voll zu tun mit diesem unglaublich starken Wide Receiver, Goodwin, Evans. Brown, irgendwas war mit Brown, habe ich jetzt gelesen. Da bin ich jetzt gerade nicht, bin ich ein bisschen unsicher. Irgendwas mit Covid. Deswegen muss ich da jetzt eine Klammer drum machen. Aber selbst wenn nicht, Evans, Goodwin, Gronkowski, das ist so krass wie ein Covers nur da. Und da sehe ich auch eine Schwachstelle bei den Linebackern der Rams. Und ich glaube, Gronk wird deshalb ein starkes Spiel haben. Weil die Secondary kann sich nicht mit ihm beschäftigen. Die, wie gesagt, müssen Godwin und Evans covern. Und ich glaube, der wird seine Räume haben. Aber auf der anderen Seite wird Tom Brady, glaube ich, beziehungsweise die Offensive Line, gute Probleme haben mit Aaron Donald. Die D-Line ist einfach stark, also der Druck wird kommen. Und wie gut kann Brady diesem Druck ausweichen? Da sehe ich das Problem für die Tampa Bay Buccaneers. Und ich mache jetzt einfach mal das daran fest, dass das die Rams gewinnen, weil ich glaube, dass Matthew Stafford ein richtig starkes Spiel haben wird. Ich glaube, Matthew, du hast Standortbestimmung gesagt und ich glaube, Matthew Stafford wird dir zeigen, in diesem Spiel zum ersten, also er hat es bis jetzt gezeigt, aber hier wird es so richtig zeigen, dass das eine verdammt gute Idee war, für Stafford zu trainen. Und da bin ich immer noch auf dem Stafford-Hype-Train. Ich halte unglaublich viel von ihm und das wird sein Spiel, um zu allen zu zeigen, die jetzt noch Zweifel haben, ist er die richtige Wahl gewesen? War das nicht ein bisschen zu viel? Nein, war es nicht. Matthew Stafford wird am Ende den kleinen Unterschied machen. Das wird ein spannendes Spiel. Das werden viele Punkte und es wird ein Field Goal entscheiden oder ein Touchdown im vierten Quarter und das Field Goal machen die Rams.
Ich hatte tatsächlich über Aaron Donalds auch nachgedacht. Sage aber, dass Tom Brady ja der Quarterback ist, der es perfektioniert hat, den Ball schnell loszuwerden. Dass er halt sozusagen die schnellen Slants einfach rausfeuert, wenn er merkt, okay, Aaron Donald verprügelt hier drei Leute, dann werfe ich den Ball so schnell zu einem Receiver oder zu einem Running Back, dass er mich einfach nicht zu fassen kriegt. Das ist der Case, wie man einen D-Liner überspielen kann, wenn man den Ball einfach ganz schnell los wird. Und ich sage auch, dass Stafford ein geiles Spiel haben wird. Also, aber für mich reicht es halt noch nicht ganz, aber ich freue mich auf das Spiel, weil es geile Matchups sind. Und das sind Spiele, die will man sehen, finde ich. Weil es einfach nicht so ein Low-Level rumgegurke ist, sondern das sind einfach, jedes Play kann sozusagen dazu führen, dass hier ein Touchdown existiert, egal wo welches Team auf dem Feld ist. Und das ist doch geil.
Ja. Du weißt halt, bei keinem Play wird das jetzt eine starke Defense-Aktion oder wird das eine starke Offense-Aktion? Also du hast hier kein Spiel, wo du sagst, ja, das ist Defense-Football und die Defense macht geile Sachen und wird rasieren. Es ist aber auch kein Game, wo man sagt, ah, okay, das ist jetzt Offense-Football und die Offense rasiert einfach und wir sehen hier viele Punkte. Es ist immer, wir sehen trotzdem wahrscheinlich viele Punkte, aber immer, weil es sich so stark abwechseln kann. Wenn du jetzt sagst, okay, Tom Brady wird die Bälle schnell los und Aaron Donald hat nicht die Zeit, ihn zu sacken, ja, aber die Secondary ist ja gut und wenn die es schafft, Goodwin und Evans für diesen kurzen Moment zu covern, dann kann Donald wieder durchkommen. Also es wird ein richtig oder ein anderer Defensive Lineman. Das wird ein spannendes Spiel und ich bin gehypt, das zu schauen. Ja. Auf jeden Fall. Okay, Tom, wollen wir zum nächsten Spiel kommen? Packers, das ist ja auch ein spannendes Spiel. Packers gegen die 49ers.
Ich bin bei den 49ers. Einfach aus dem Grund, ich vertraue den Packers noch nicht so. Die haben mir in der Woche 1 gar nicht gefallen. In der zweiten Woche waren sie ein bisschen besser, aber haben da auch, glaube ich, gegen die Lions gespielt. Und ich, wie gesagt, ich habe noch kein Vertrauen in diese Offense und finde halt, dass die 49ers eine zu hohe Baseline durch ihr gutes System haben, sowohl offensiv als auch defensiv. Und deshalb glaube ich, dass das reicht, um gegen die Packers dieses Jahr zu gewinnen. Kann aber auch umgekehrt ausgehen. Aber ich sage, 49ers gewinnen.
Ich habe so ein bisschen schon, weil unser Shots feiert, dreht sich diese Woche um dieses Matchup, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber mir deswegen so ein bisschen was, mich zu dem Spiel ein bisschen mehr eingelesen und muss sagen, ey, wirklich, also die Tipps für dieses Spiel, ne, das ist da wirklich von 17 zu 35 für die Packers und umgekehrt. Ne, also du hast alles, es gibt für dieses Spiel wirklich jeden Tipp von knapp zu, das gewinnen die Packers deutlich, das gewinnen die 49ers deutlich, es gibt einfach alles, das ist krass. Und das liegt wahrscheinlich auch wirklich daran, dass die Packers unglaublich schwer einzuschätzen sind, weil sie haben ein gutes Spiel und sie haben ein schlechtes Spiel. Und sie haben im zweiten Spiel gezeigt, was Aaron Rodgers dann doch noch kann. Und dass er trotzdem eine krasse Season auch nach Week 1 performen kann. Bei den Packers stört mich so ein bisschen das, aber das war ja jetzt bis jetzt immer so, dass der Tackle Bakhtiari fehlt, aber auch, dass der Pass Rush fehlt mit Za'Darius Smith, also ihr bester Pass Rusher. Was mich aber davon abhält, für die 49ers zu tippen, ist einfach, ja, das System ist krass und Shanahan ist krass, aber kein Running Back, alle sind irgendwie verletzt. Brandon Ayuk ist für mich der Flop der Season bis jetzt, von dem habe ich so viel gehalten und noch nichts gesehen. Deebo Samuel, der Number One Receiver, der gefällt mir wiederum, aber hätte ich vorab nicht gesehen, dass das der jetzt so klar wird, dass er der Number One Receiver wird. Die Quarterback-Situation ist, finde ich, verfahren. Ja, also das ist irgendwie, weiß ich nicht, die Offense ist in einem krassen System, aber sobald ich mir die Offense mit irgendeinem anderen Coach vorstelle, dann muss ich sagen, ja, okay, ja, George Kittle ist halt auch noch da, klar, keine Frage. Aber ich glaube, das wird nicht reichen. Und ich glaube, Packers, Aaron Rodgers wird hier eine Show abliefern. Und das wird auch ein High-Scoring-Game, aber am Ende gewinnt die Packers knapp. Ja. Deswegen gehe ich
immer kann ich wirklich gar nichts gegen sagen, weil das kann exakt so passieren. Also, ja, bei mir liegt es ist so ein Bauchgefühl, dass die 49ers gewinnen und das ist jetzt hier auch nicht. Das ist jetzt nicht faktisch belegt, sagen wir es so.
Nee, kannst du in dem Spiel auch nicht. Also in dem Spiel kannst du für beide Seiten argumentieren. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie Jets Broncos, wo man absolut kein Argument für die Jets findet. Hier gibt es, denke ich, für beide Teams einen guten Standpunkt. Okay, Tom, Montag Game. Monday Night Football, die Eagles gegen die Cowboys.
Sieg Cowboys, um das hier vorwegzunehmen. Ich glaube, dass die Cowboys auf dem Linebacker-Level so athletisch und so gut besetzt sind, dass Hurts kein Faktor als Runner sozusagen sein kann, also nicht als Runner brillieren kann. Und deshalb sie die Kreise der Eagles so einschränken können, dass die Cowboys mit ihren Waffen auf jeden Fall mehr scoren werden, dass sie mit CeeDee Lamb und Cooper halt performen werden, dass Pollard mehr Snaps sieht als Elliott. Und deshalb glaube ich, die Cowboys gewinnen. Aber es ist nicht so deutlich, wie ich es vor der Saison predicted hätte. Und weil die Eagles mir gut gefallen tatsächlich. Also ich bin von den Eagles echt überrascht, was für ein Team das ist und wie gut die dann doch mit der Qualität und mit den jungen Talenten, die sie auf dem Feld haben, wie gut die doch performen.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Eagles Offense war das reinste Fragezeichen vor der Season. Diese ganzen jungen Spieler, Rager kaum Snaps, Smith ist ein Rookie, aber ein verdammt guter Heisman-Trophy-Winner. Ja, also super Receiver-Squad, aber halt jung und unerfahren. Und gleiches gilt für Jalen Hurts. Niemand wusste, wie funktioniert der. Aber diese junge Offense gefällt mir gut und ich glaube, die können mithalten. Und ich gehe auch mit den Cowboys, einfach weil mir die Linebacker wirklich gut gefallen haben. Du hast mit Jalen Smith und Van Der Esch zwei klassische Linebacker und Micah Parsons, den du dann wirklich auch auf QB Spy, also dass der halt Jalen Hurts auch im Auge hat. Oder er spielt wieder Pass Rush, wer weiß. Funktioniert auch, aber du hast eine starke Defense bei den Cowboys und die werden die Eagles genug kontrollieren. Aber wer mir zum Beispiel letzte Woche nicht so gut gefallen hat, ist Dak Prescott. Und ich glaube, auch diese Woche wird er nicht so krass performen gegen die Eagles. Und es ist auch, und das darf man auch nicht vergessen, es ist auch so ein Division-Game. Ja, und gerade die NFC East, das ist ein Traditionsdivision. Ich glaube, das wird ein richtiges Gebeiße. Und das gewinnen die Cowboys aber ganz knapp. Und ich sage jetzt einmal mit so einem Field Goal in der Overtime. So eine Art Spiel wird das. Ein richtig dreckiger Fight. Ja, aber auch ein geiles Spiel. Ne, auf eine andere Art. Ich glaube, nicht vom Spielniveau her wird Bucks Rams geiler, aber ich glaube, das wird so ein richtiger Fight. Du wirst so richtig sehen, wie die Spieler das gewinnen wollen. Es wird so richtig, ein richtig dreckiges Game. Und da habe ich auch Bock drauf. Das werde ich mir, glaube ich, auch auf jeden Fall geben. Okay, ich glaube, wir haben alle Spiele durch, Tom.
Richtig. Ich würde sagen, richtig, wir kommen jetzt zu Over and Under und zu der Shots Fired Kategorie. Und wer das gucken möchte, also für die uns jetzt hier im Livestream sehen, die sollen einfach unseren Podcast hören. Und weil wir sind wahrscheinlich dann so in 2 Stunden auf jeden Fall auf allen Podcast-Plattformen dieser Welt vertreten. Wir werden auch bei Samsung Podcast ab Oktober sein, um das jetzt hier schon mal zu droppen. Deswegen, wenn euch das hier gefallen hat, was wir machen, hört da auf jeden Fall rein. Deswegen, Shots Fired und Over Under gibt es nur hier exklusiv im Podcast.
Over Under. Let's go, Tom, möchtest du anfangen? Sag mal deinen ersten.
Meine erste ist, Houston Texans auf die Houston Texans Offense macht nicht mehr als 200 Yards overall in diesem Spiel.
Overall, also Total Yards, nicht mehr als 200.
Ja.
Gegen, warte mal kurz, oh Gott, jetzt habe ich kurz gehangen. Ach, gegen die Panthers. Ich musste kurz überlegen, ja, gegen wen. Ich glaube nicht, dass Mills hier ein gutes Spiel haben wird. Da bin ich mir relativ sicher. Running Game darf man nicht unterschätzen. Lindsay gefällt mir gut, Ingram gefällt mir gut. Also da kannst du auf jeden Fall mit arbeiten. Aber ich glaube, das wissen auch die Panthers und stellen sich da auch stark auf das Running Game ein und werden das stoppen können. Die Defense gefällt mir einfach zu gut. Und ich könnte, ja, unter 200, das heißt, ja, wenn ich das mal durchspiele, David Mills wirft vielleicht so für 140 Yards, sie rushen für insgesamt 95 und kommen so auf 199 Yards und ja, ich sage under. Dann ist es auch under. Dann kann ich under sagen.
Hast du gerade 95 gesagt?
Hä? Nein, 59.
Hast du gerade 95 gesagt und dachte mir so, 140 plus 95 sind mehr als 199. Und, aber da hat mir mein Kopf wahrscheinlich einen Streich gespielt. Ja.
Ja, das ist das Schöne also in der deutschen Sprache, dass wir irgendwie die einzige Nation sind, die das immer andersrum sagen. Warum auch immer. Ne? Also ja, das ist so verwirrend. Damals beim Fußball gab es so einen Drill in der Jugend, da musstest du dann immer zu den Cones rennen und dann immer so, wie die Zahl halt gesagt wird. Und dadurch, dass du das aber umgekehrt sagst, musstest du immer voll umdenken, weil du hast im Kopf, so bist gerade im Sport, denkst du so, erste Zahl das, zweite Zahl das, ach nee, ha, deutsche Sprache, zack, zack, umdrehen und anders laufen. Ja, auf jeden Fall. Nein. Das wär ziemlich dumm. Und wenn ich das gesagt habe, dann meine ich das nicht. Aber das wäre nicht das erste Mal, dass ich mich verspreche bei sowas. Ich sage 59, so dann 199 total, also knapp unter 200. Und kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Texans hier einen Dämpfer kriegen. Und deswegen under. Okay.
Ja, ich glaube, die Texans sind diese Woche zum ersten Mal wie die Texans aus, wie wir sie erwarten. So.
Oh, das ist ein Folgentitel, Tom. Das ist ein Folgentitel. Die Texans sehen aus wie die Texans diese Woche. Irgendwie so in der Art. Okay, meine erste. Die hat sich so ein bisschen durch die Injury-Updates. Ja, ich bleibe trotzdem dabei. Ich sage, 4 Starting-Quarterbacks werden an diesem Spieltag im Spiel gebencht. Es kann auch verletzungsbedingt sein. Also es muss nicht nur leistungsbedingt sein, aber ich sage, 4 Starting Quarterbacks verlassen das Feld.
Also Winston wahrscheinlich in deinem Kopf.
Ja, der genau.
Weil er Tyson Hill hat. Ja, an wen denkst du noch?
Ich denke tatsächlich an, das stört mich einfach nur so ein bisschen, dass da niemand hinter ist, an Zach Wilson, dass man einfach sagt, okay, du bist definitiv, irgendwas ist los, ja, du bist in so einem Loch und wir nehmen dich jetzt hier raus, einfach um dich zu schützen, ne? Weil letzte Woche war schon scheiße, diese Woche geht scheiße los, wir nehmen dich runter, das Spiel ist vielleicht schon verloren, von daher wäre es auch nicht schlimm, also da sehe ich einen, ich denke so ein bisschen an Garoppolo, könnte ich mir auch vorstellen, dass er irgendwann runter muss. Ja gut, und ich bin auch davon ausgegangen, dass vielleicht Dalton und Tua starten und dann aber verletzungsbedingt gesagt wird, ja okay, nein, ihr müsst jetzt doch runter, also das fällt weg. Ja. Aber vielleicht könnte das für Benz gelten.
Ja, aber also bei 4 gehe ich nicht mit, da sage ich under. Weil ich bin nämlich komplett bei dir. Weil wenn jetzt Dalton und Tua und Renz richtig fit und so, mir sind zu wenige, und bei den Jets, die werden Zach Wilson nicht benchen, weil es ist nun mal so, dass er immer noch ein Second Pick ist, also ein Second Pick overall, und er damit, glaube ich, mehr Vertrauen genießt. Und sie hat einfach Joe Flacco auch nicht mehr haben als Backup. Also von daher, sie haben ja keinen anderen. Wen sollen sie da hinbringen? Sollen sie uns aufstellen? Also, das ist der Punkt, den ich da sehe. Und Tobi, was ist deine zweite Over-Under? Du fängst jetzt mal an, wir wechseln das jetzt hier mal ab.
Wir wechseln das jetzt mal ab, okay, alles klar. Meine zweite, Justin Herbert und Patrick Mahomes haben zusammen 6 Passing-Touchdowns und 2 Rushing-Touchdowns.
Ja, gehe ich mit, kann ich mir vorstellen. Also wenn nicht sogar mehr. Bei dem Spiel mehr. Also ich glaube ja, dass das Spiel irgendwie... Ja, also ich glaube ja, dass das Spiel irgendwie 70 Punkte enthält. Also von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass das funktioniert.
Ja, ich wollte nicht, ich habe extra die 7 dann zu einer 6 gemacht bei Passing Touchdowns, damit du hier Over sagen kannst. Ich mir dachte, da kommt, oh, da könnte ich mal mehr vorstellen. Deswegen, ja, dann machen wir 7, löschen, 6. So. Ja, ich glaube es auch. Also ich glaube, das wird so ein richtiges High-Scoring-Game und zwei junge Quarterbacks, die aufeinandertreffen und eine Show abliefern werden. Die Waffen dafür haben sie und das, denke ich, ist realistisch. Okay, was ist deine zweite?
Daniel Jones erzielt mehr Passing Yards als Matt Ryan. Basiert so ein bisschen darauf, dass ich ja glaube, dass die Giants auch gewinnen.
Ja, und nach all dem, was ich vorhin gesagt habe, wie ich glaube, wie das Spiel laufen wird, kann ich ja nur sagen, nee. Also ich glaube, Matt Ryan hat mehr. Ja. Weil ich sehe auch nicht zu wem, ich sehe auch ehrlich gesagt nicht so zu wem Daniel Jones werfen soll. Kenny Golladay funktioniert nicht. Also der ist bis jetzt noch nicht angekommen. Sterling Shepard, okay, der spielt ganz gut, aber ist er wirklich
Sterling
der
Shepard Number hat
One
die,
Receiver? Und wenn ich den dann
ja, aber Sterling Shepard hat die meisten Targets und gefangenen Bälle in der Liga bisher. Also.
Ja, kein Wunder, er ist ja irgendwie der Einzige da. So, aber gut, jetzt kann man natürlich sagen, dann covert man ihn auch mehr. Aber ich glaube trotzdem, dass in den ersten beiden Spielen der Fokus auf Kenny Golladay lag, weil man einfach gedacht hat, so, das ist hier der Number One Receiver und deswegen Sterling Shepard Räume hat und Golladay funktioniert einfach nicht so. Tight End Evan Engram bleibt auch bis jetzt irgendwie noch eine Enttäuschung. Zumindest, also ich habe jetzt nicht die Stats parat, die er dieses Jahr hat, aber er ist nicht aufgefallen, würde ich mal sagen. Da fehlen mir so ein bisschen die Waffen und wenn man dann guckt, wen haben die Falcons, ich sehe da einfach mehr Potenzial, den Ball loszuwerden und gehe deswegen damit, dass Matt Ryan mehr Passing Yards hat am Ende des Tages. Und die Giants, je nachdem wie fit Barkley ist, sich natürlich aufs Running Game stützen. Also nee, ich sage Matt Ryan hat mehr Passing Yards und gehe da nicht mit.
Ist okay.
Okay, angenommen. Ja, gut, meine dritte, die habe ich eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, warum ich die hier stehen habe, nachdem ich vorhin gesagt habe, Zach Wilson ist abhängig von seinem Running Game und das funktioniert bis jetzt nicht so, aber ist egal, das wird, ich sage jetzt an dieser Stelle, das wird dieses Jahr, diese Woche anders und T.Y. Johnson und Michael Carter, nachdem sie von Coleman sozusagen ein bisschen übernommen haben, laufen zusammen für 150 Yards. Bis jetzt hatten die Jets insgesamt 197 in zwei Spielen, aber in diesem Spiel laufen Carter und Johnson zusammen für 150 Yards.
Ich glaube, dass sie über 100 Yards laufen zusammen, aber ich glaube nicht, dass sie über 150 laufen. Deswegen nein, under.
Okay.
Nicht gegen
ja,
die Broncos.
Natürlich sagen, da muss ja einmal irgendwie nur, das ist natürlich auch so eine Sache, dann geht einmal ein Loch auf und dann läuft er da irgendwie so ein 80-Yard-Ding und dann ist die Statistik auf einmal möglich, aber ich glaube auch, das passiert nicht. Ja. Und wenn, dann passiert es wirklich nur durch so eine Sache. Also nicht, weil die konstant gut laufen, sondern wenn sie das schaffen, dann nur, weil sie viel laufen müssen, weil Zach Wilson vielleicht wirklich nicht funktioniert oder sogar gebencht wird und dann dieses eine Play dabei ist, weißt du, dieses eine, was aus einer 1,3 Yard Average und 13 Rushing Yards bei 80.000 Attempts ein, 100 Rushing Yards und Average von was weiß ich was macht. Ne? Also wenn dann nur durch so ein Big Play, dann ist es vielleicht möglich, aber ich sage auch erstmal, nee, under. Okay, Tom, deine dritte.
Das wird ein Quervergleich. Chris Carson läuft weniger Rushing Yards als James White. Also Chris Carson von den Seattle Seahawks, die fürs Running Game stehen, läuft weniger Rushing Yards als der Receiving Back der Patriots.
Nee, ich glaube, nee. Carson. Nee, ich gehe da mit Carson.
Ist auch wahrscheinlicher. Also.
Ich nehme einfach das Safere. Also ich einfach den Safe Pick. So, ohne den jetzt. Ja, nö. Ich gehe mit dem Safe Pick. Sorry, dass das eine so unspektakuläre Antwort ist, aber weiß ich nicht. Ich glaube, dass da Chris Carson genug Rushing Yards gegen die Vikings ja, machen wird. Okay, Tom, waren das unsere drei Over und Under? Ich glaube, das waren unsere drei Over und Under pro Kopf, also insgesamt 6. Kommen wir zu unserer letzten Kategorie, Shots Fired.
Vorher müssen wir was noch machen. Wir haben zwei Werbepartner. Quark 10 ist das Codewort. Einmal für American-Footballshop.com und einmal für firstdown.eu. In beiden Shops bekommt ihr 10% bei American-Footballshop.com. NFL-Network.com bekommt ihr auf alles außer Feldtore und Wardell-Helme, also auch auf NFL-Merch, 10%. Bei firstdown.eu bekommt ihr bis zum German Bowl 10% auf Handschuhe und Schuhe. Das heißt, unbedingt zuschlagen, american-footballshop.com und firstdown.eu 10% mit dem Codewort Quark10. Viel Spaß. Werbung Ende. Jetzt kommen wir zu Shots Fired.
Jetzt kommen wir zu Shots Fired. Du hast natürlich recht, die Werbung muss sein, die ist wichtig und wir freuen uns, dass wir diese Partner haben. Shots Fired, willst du uns das Matchup vorstellen? Das war auch diese Woche wieder deine Idee. Und ich finde, das ist ein gutes.
Tatsächlich, so ein Matchup zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Ich finde, diese Woche haben wir definitiv wieder ein spannendes. Wir gucken, wie die Running Backs sich gegen die Running Backs der Packers, also AJ Dillon und Aaron Jones, sich gegen die D-Line der San Francisco 49ers schlägt. Und deswegen, das ist das Matchup. Die D-Line der 49ers ist, glaube ich, bekannt für ihre Qualität und die Packers sind trotzdem ein Team, was sie sich ja irgendwo durch LeFleur zumindest über das Running Game definiert. Also ich glaube schon, dass sein System so aufgebaut ist, dass der Run laufen muss, damit der Rest auch funktioniert. Deswegen, wir haben verschiedene Rollen, mehr oder weniger freiwillig eingenommen. Und Tobi kümmert sich um die D-Line der 49ers und ich kümmere mich um die Running Backs der Packers.
Sehr schön, dann ich überlasse dir den Anfang. Erzähl, warum sind die Packers, warum ist das Running Game stark genug, um meine starke Defensive Line von den 49ers schlagen zu können?
Ich halte tatsächlich in dieser Saison die D-Line der 49ers. Ja, sie haben einen guten Ruf, aber sie sind im Moment nicht so gut wie ihr Ruf. Sie lassen die sechs meisten Rushing Yards zu, was ziemlich schlecht ist. Und die Packers definieren sich ja irgendwo doch über den Run. Zumindest am Anfang wollen sie den Run etablieren, damit die Shotplays auch funktionieren, die dann hinterher Devonta Adams fängt. Und ich glaube, dass die 49ers, und das ist an sich meine Theorie dahinter, die 49ers haben zu viel Respekt vor Aaron Rodgers und werden nicht mit so viel mit Heavy Boxes spielen. Das heißt, die D-Line ist wirklich auf sich gestellt, um den Run zu fitten. Und vielleicht haben sie noch einen Linebacker. Das heißt, sie haben so fünf Mann Boxen. Und das reicht nicht, um das Running Game der Packers einzuschränken. Und ich glaube, Aaron Jones und AJ Dillon werden ein gutes Spiel haben und zusammen für über 130 Yards Rushing sorgen.
Ich finde ja interessant, dass du sagst, die Green Bay Packers sind ein Running-Team, ein Rushing-Team. Und das, obwohl sie den vielleicht, man kann zumindest dafür argumentieren, wenn man Mahomes ausklammert, best Quarterback der Liga haben und da würde ich sogar definitiv mitgehen, den besten Wide Receiver Devonta Adams. Also für mich ist das erstmal definitiv ein Passing-Team. Und das zeigt sich auch darin, dass sie bis jetzt in diesen zwei Wochen nur 46 Läufe hatten, also 46 Attempts. Damit sind sie auf Platz 24. Das zeigt, dass sie nicht so viel rushen, ne, wie du das jetzt sagst.
Du hast mir nicht zugehört.
Du hast gesagt,
basiert auf einem funktionierenden Running Game. Das habe ich gesagt.
Dass jedes NFL funktioniert auf einem guten Running-System, in dem Sinne, dass man ein gutes Running Game braucht, um die Offense zu etablieren und um mit den ersten, mit so dem First Down und dem Second, zumindest mit dem Run ein paar Yards zu holen und dass die Defense immer bereit sein muss, okay, hier gibt es ein Running Game, wir müssen das verteidigen. Natürlich funktioniert eine Offense nicht ohne Running Game, aber 46 Attempts, Platz 24, was das angeht, zeigt, dass sie den Run eher sporadisch einsetzen. Auch Rushing Yards per Game sind sie bei 69,5 und damit auf Platz 28. Aaron Jones hatte letzte Woche ein krasses Spiel. Will ich ihm nicht haben, keine Frage. Aber warum war es unter anderem so krass? Er hat 3 Receiving Touchdowns und ein Rushing Touchdown. Ja, also er war vor allem Faktor auch im Passing Game, was das Scoren angeht. Und ich glaube, dass Aaron Rodgers, wenn du sagst, ja okay, die 49ers respektieren Aaron Rodgers und das Passing Game und die Räume sind für den Run da. Ich glaube einfach, sie respektieren zu Recht Aaron Rodgers und das Passing Game und Aaron Rodgers wird verdammt viel werfen. Gerade, weil die Secondary von den 49ers auch verdammt angeschlagen ist. Jason Verrett ist raus, ohne Verrett war es sowieso schon dünn. Also da sind die Möglichkeiten da, um den Ball auch an den Mann zu bringen. Und dann eine schöne Swing Route auf Jones, also so wird er eher eingesetzt werden.
Ja, und das ist doch, das ist schön,
passen.
das ist doch schön, dass du meine Argumentation auch noch stärkst, weil wir sprechen hier von Positionen. Running Backs werden ja nicht nur im Running Game eingesetzt. Ich sage nur, dass sie laufen werden. Und wenn du den ersten Spieltag einfach mal ausklammerst, der Packers, und darauf basierte ja, dass sie im Moment ein scheiß Running Game haben, dass sie nur keine 70 Yards rushen, im zweiten Game sah das schon wieder anders aus. Und ich sage, dass das Game darauf basiert, dass sie den Run etablieren und dann die Shot-Plays auf Devonta Adams funktionieren werden. Sie werden aber ihre Running Backs einsetzen, sie werden sie laufen lassen, sie werden sie auch Bälle fangen lassen. Und ich glaube, dass die 49ers und gerade die D-Line so überspielt werden kann und damit die Running Backs ein sehr gutes Spiel haben werden. Wie du gerade selber auch gesagt hast.
Okay, da muss man dazu sagen, wenn wir jetzt mit einrechnen, dass sie auch Bälle fangen, dann ist die Frage, inwieweit es liegt es in der Verantwortung der Defensive Line zu verhindern, dass ein Running Back einen Ball fängt. Inwieweit kann ich dann sagen, ja okay, gut, dann meine D-Line kann schlecht verhindern, dass der Running Back den Ball fängt. Man könnte jetzt sagen, ja, sie können ja den QB sacken, aber wenn man den Running Back anwirft, genau, macht man das meistens sehr schnell oder als letzte Option. So, und wenn man es sehr schnell macht, dass man den Running Back auf seiner Swing Route anwirft oder im besten Fall im Screen, ja gut, dann kommen wir sowieso, also dann kommt meine D-Line sowieso ungeblockt durch. Gut, dann ist die Frage, wie weit kann man das werten? Ich gehe jetzt ein bisschen mehr vom Run-Game aus, ich denke, das wird nicht laufen und ich glaube aber auch, wenn wir das Receiving-Game mit einbinden, dass für den erstklassigen Quarterback wie Aaron Rodgers und sein Running Back immer nur so der Notfallplan ist. Natürlich kann es sein, dass Aaron Jones in der Goal-Line dann wieder so eine schöne Swing Route fängt und damit in die Endzone läuft. Aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass die Green Bay Packers viel Yards machen werden. Das liegt auch einfach daran, Jones, gut, ja, das erste Spiel war schlecht und wir haben jetzt 2 Wochen und das letzte Spiel war nicht so schlecht mit 76 Yards. Aber trotzdem, in diesen 2 Games hat der Average nur 3,5 Yards, ist damit auf Platz 37 und auch die 76 Rushing Yards, damit ist er auch nur auf Platz 36. AJ Dillon ist bis jetzt praktisch kein Faktor, 9 Läufe, 37 Yards, was ist dahinter? Ich sehe, wenn die Packers, und ich sage, die Packers gewinnen, dann gewinnen sie durch Aaron Rodgers und seinen Arm und Devonta Adams, aber nicht durchs Running Game. Das stoppt meine Defensive Line.
Ich sage, die Packers haben bisher nur gegen, also ich sage, im Pass Rush sind die 49ers die Line richtig stark, aber die Packers haben bisher gegen im Run Game bessere Defensive Lines gespielt als die der 49ers. Was ja Statistiken auch zeigen, je nachdem, wie viel die 49ers wirklich im Run-Game zulassen. Und wir müssen natürlich so eine Diskussion über D-Liner, geht dann im Run-Game natürlich immer über die komplette Front 7. Und man muss in dem Fall ja, wenn man sich das Spiel angucken möchte, ja immer dazu berechnen, okay, was können die Receiver mir bieten, was bietet mein Quarterback, wie ist das O-Line-Play? Weil ohne O-Line funktioniert ja auch kein Running-Game und auch kein Passing-Game. Also es sind ja an sich, das ist das stimmt, ja eine Diskussion über Fronts. So muss man das ja theoretisch sehen.
Wenn wir die Front 7 nehmen, dann bringe ich noch Fred Warner, den besten mitbesten Linebacker der Liga, ins Spiel, der den Run durchaus auch stoppen kann. Und wenn ich mir die Packers jetzt anschaue, gegen die Saints haben sie mies gespielt. Das Spiel klammern wir einfach mal aus. So, ja. Das stimmt einfach alles vorne und hinten nicht. Aber im zweiten Spiel, wo sie viel Yards geholt haben, das war gegen die Detroit Lions. Wie gut sind die Detroit Lions? Ne? Also da holt wahrscheinlich jedes Team ein paar Yards. Von daher, wie sehr bewertest du das Spiel?
Definitiv stärker als das der Saints. So, und ich schätze die Lions auf Dauer der Saison auch stärker ein als die Saints. Und glaube einfach, dass der Respekt vor Aaron Rodgers wird dazu führen, dass dass alle darauf aus sind, dass sie keine tiefen Bomben kassieren und dass auch Fred Warner als erstes immer guckt, okay, wo ist Devonta Adams, damit er da irgendwie helfen kann. Und glaube einfach, dass sie in Kauf nehmen, mal 3-4 Yards immer zu kassieren. Ich glaube da tatsächlich nicht ans Big Play, aber ich glaube, dass die Running Backs es schaffen, dann den Run zu etablieren, dass man ihn respektieren muss, dass die 49ers mit ihrer D-Line und ihren Pass-Rush-Qualitäten nicht sofort sagen können, ah, fuck it, ich stelle mich jetzt hier in 2-Punkt-Stand und ich rush jetzt hier alles aus dem Leben. Und damit wäre für mich schon das Ziel erreicht, sozusagen.
Okay, das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen. Was ist denn die Voraussetzung, dass du sagst, am Ende des Tages hat das Packers Run-Game gegen die Front 7 der 49ers gewonnen? Also was müssen Aaron Jones und AJ Dillon von mir aus produzieren, damit du sagst, so, das Ding haben sie gewonnen?
4 Yards pro Run.
Okay, 4 Yards pro Run. Ja, das ist, und 4 Yards pro Run ist auf jeden Fall eine gute Statistik. Alles, was über 4 ist, läuft man 3-mal, hat man's First Down. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir können das hier ausdiskutieren und wir schauen einfach mal, haben die Running Backs der Packers 4 Yards Average geschafft gegen die 49ers und nehmen das mal als Maßstab und schauen nächste Woche. Ja, Shots, oder hast du noch ein Argument, was du vortragen willst? Ich würde sagen, wir lassen das hier zu stehen und lassen das Spiel geschehen und schauen danach.
Deswegen, ey, von meiner Seite aus war es das für diese Folge. Wenn euch diese Folgen hier gefallen, teilt die Folgen, liked uns auf unseren Social-Media-Kanälen, unterstützt uns bei Patreon. Ich sage das zwar jede Woche, aber es ist jede Woche wichtig. Ey, vielen lieben Dank für den Support bisher und das letzte Wort hat wie immer Tobias.
Ja, ich bin gespannt. Ich poste auf jeden Fall in die Instagram-Story gleich mal die Umfrage. Nicht gleich, hört erstmal nur den Podcast, aber die Tage. Wer ihr denn glaubt, wer dieses Duell hier gewonnen hat? Wer wird die Nase vorn haben? D-Line 49ers bzw. Front 7 oder Running Game bzw. Running Backs der Packers? Bin ich gespannt, was ihr so denkt und ja, das war's auch von mir. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Tschüss.